Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über Microsoft und Activision Blizzard, Crunch bei den Lego-Devs, das neue Studio vom Yakuza-Macher und unsere Eindrücke zu Windjammers 2, No More Heroes 3 und The Great Ace Attorney. Das alles und mehr jetzt bei Folge 355 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und neben mir sitzt der Robin.
Moin, moin.
Robin, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende.
Ich habe irgendwie komischerweise heute Morgen in unsere letzte Folge gehört.
Welche letzte
das
Folge?
Die Special-Folge
oder?
Die normale Folge. Ich höre eigentlich nie irgendwie Podcast von uns oder so. Wieso auch? Ich bin ja dabei. Aber irgendwie bin ich heute Morgen die Tür rausgegangen und hatte so meine Podcast-App auf und da lächelte mir Hooked FM entgegen. Und ich dachte mir, ich höre mir das jetzt einfach mal an. Und mein Fazit ist, dass ich zu oft M sage. Fand ich ganz schlimm, wie ich rede. Ich habe jetzt kein Selbstvertrauen mehr für diesen Cast. Da habe ich schon wieder gemacht.
Sagst du was?
Ich würde einfach gucken, dass ich möglichst wenig rede in diesem Cast und dann mir das dann nochmal anhören, nächste Woche, und gucken, ob mir das besser gefällt. Und vielleicht haben wir da einen neuen Approach für.
An der Stelle eine Erinnerung für die Bewertung auf iTunes und allen möglichen Plattformen.
Ich habe schon eine negative Bewertung abgegeben. Wie gesagt, mir hat es nicht so gut gefallen. Tut mir leid. Lag nicht an dir.
An Robin. Bevor wir loslegen mit dem eigentlichen Thema, zwei Sachen. Zum einen, die GOTY-Videos befinden sich in Arbeit. Wir haben schon diverse Aufnahmen gemacht. Leider verschieben die sich noch ein bisschen, weil mit geplanten Aufnahmen nicht alles so geklappt hat, wie wir dachten, dass es klappen würde. Aber sie werden hoffentlich, wenn alles klar geht, spätestens so Anfang Februar an den Start gehen.
Ja,
sie sollten eigentlich so Ende Januar jetzt kommen, in dieser Woche im Wesentlichen. Das wird ein bisschen knapp. Aber
aufgrund der aktuellen Situation ist es leider nicht immer ganz vorausschaubar, wann Leute Zeit haben und wann nicht, beziehungsweise Zeit haben, wann sie reisen können oder vorbeikommen können.
Genau, das
habt ihr, glaube ich, Verständnis für.
Dazu sagen, wir machen die ja hier im Studio wieder vom Greenscreen. Das sind ja keine Remote-Aufnahmen. Mit Remote-Aufnahmen wäre das was anderes gewesen, wir wollten es eigentlich wieder in Person machen.
Machen wir auch, haben wir ja auch.
Genau, machen wir ja auch.
Sehen.
Sind ja auch schon diverse Aufnahmen getätigt.
Genau, wenn es dafür ein, zwei Wochen länger dauert, sind die Leute, glaube ich, gerne bereit, diesen Tausch einzugehen.
Und dann machst du ja noch ein GOTY-Video.
Ich glaube, ich nehme das gleich nach Podcast womöglich auf, genau. Mhm.
Genau, das
ein traditionelles.
Ist dann auch in der Produktion. Vielleicht kommt das dann auch schon davor. So, also vielleicht ist dann die Reihenfolge ein bisschen andere. Und es wird dann noch parallel ein drittes GOTY-Video geben zu den Spielen jenseits der Top 20, das dieses Mal allerdings exklusiv sein wird für SupporterInnen auf Patreon und Steady. Nur, dass ihr hier schon mal Bescheid wisst und das gehört habt. Und wo wir gerade bei exklusiv sind, es gibt auch den Feedback-Podcast demnächst wieder. Es gibt momentan einen Feedback-Post für Feedback-SupporterInnen auf Patreon und Steady. Da könnt ihr eure Fragen einreichen, die kommen garantiert ran. Alle anderen können aber natürlich auch Fragen einreichen in den Kommentarbereich der letzten Feedback-Podcast-Folge. Da müsst ihr einfach mal hinsurfen, da könnt ihr dann eure Kommentare posten und euer Feedback abgeben. Und das soll es gewesen sein für den Intro-Talk. Und wir kommen zum eigentlichen Thema. Wobei, ist Activision Blizzard schon wieder Old News? Ist diese Akquise schon wieder gegessen?
Meines Gefühls nach nicht. Ich habe zumindest im Laufe der Woche immer mal wieder so dazu mich ein bisschen durch die Gegend gegoogelt und es kam ja auch, jetzt am Wochenende wurde es ein bisschen ruhiger, aber ansonsten kam ja die ganze Woche auch immer noch mal neue kleine News-Häppchen dazu durch, auch durchaus am Anfang Dinge, die sich etwas widersprochen haben, die dann klarer wurden im Laufe der Woche. Deswegen lohnt es sich da, glaube ich, sehr nochmal drüber zu reden und ich bin mir sehr sicher, dass wir da noch öfter drüber reden werden im Laufe der folgenden ein, zwei Jahre.
Das, also ja, mit Sicherheit. Wir haben einen Special-Podcast gemacht, als die News letzte Woche gedroppt ist. Da haben wir so eine kurze Extra-Folge gemacht, die eine halbe Stunde ging.
Welche News war das genau, falls die Leute gar nichts mitbekommen haben?
Dass Microsoft Activision Blizzard kaufen möchten. Der Deal ist ja noch nicht durch. Es wird in mancherlei Orts schon in der Vergangenheitsform drüber geredet. Und vielleicht haben wir das auch schon mal versehentlich gemacht. Aber eigentlich ist es noch nicht durch. Es ist unwahrscheinlich, dass es aufgehalten wird. Mhm. Also es wird wahrscheinlich durchkommen, weil es noch keine Monopolgefahr gibt. Dafür gibt es noch zu viele andere große Videospielfirmen und Konglomerate. Aber wir wissen inzwischen halt ein paar mehr Details zu dem ganzen Ding. Zum Beispiel, dass der ganze Deal noch bis zum Ende des Fiskaljahres 2023 dauern wird. Das endet im Juni 2023. Bis dahin ist auch Bobby Kotick noch CEO von Activision Blizzard. Laut Wall Street Journal Quellen ist es aber wohl so gedacht, dass Kotick nach dem Deal Activision Blizzard verlässt. Und auch laut diesen Quellen gab es so ein paar zusätzliche Informationen, die ich ganz schön spicy fand. Zum Beispiel, dass Bobby Kotick mal darüber nachdachte, Seiten wie Kotaku und PC Gamer zu kaufen, um die Public Narrative, in Anführungszeichen, zu ändern, um Activision Blizzard herum, was extrem ist.
Also es ist sehr Billionärverhalten. Das ist ja durchaus etwas, was gerne gemacht wird von Billionären oder Milliardären, nicht Billionären, Milliardären, gerne mal die ein oder andere Nachrichtenzeitung zu kaufen.
Ja, Jeff Bezos.
Jeff Bezos und Co., genau. Aber es zeigt mir auch, wie weit dieser Mann von wie weit dieser Mann von dem Narrativ entfernt ist und von den Leuten, die dieses Narrativ so empfinden wie uns, dass er halt ein schlechter Mensch ist, der zu Unrecht an der Spitze dieser Firma sitzt, weil das würde ja natürlich nichts ändern. Angenommen, er würde Kotaku kaufen mit Activision und dann würde Kotaku plötzlich positiv über Activision berichten, ist das Ergebnis ja nicht, dass Leute sagen, ah, okay, da haben wir uns geirrt, alles klar. Es macht ja alles noch eindeutig viel schlimmer. Gerade Kotaku, jeder einzelne Mitarbeiter dort würde auf Twitter würde wahrscheinlich kündigen und sehr offen dagegen feuern. Also das ist ein insaner Gedanke.
Deswegen hat er vielleicht auch nur drüber nachgedacht und es nicht gemacht.
Ja, wahrscheinlich, weil irgendwie dann die PR-Berater gesagt haben, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe,
Bobby. Es gibt auch eine sehr lustige Antwort, die habe ich mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber es gab eine sehr lustige Antwort von PC Gamer, als sie im Kommentar gefragt wurden, wo, glaube ich, der einfach nur meinte, das wäre ja eine harsche Reaktion auf unsere 60er-Wertung für Call of Duty.
Ja, wirklich harsch.
Genau, es gab ein VentureBeat-Interview mit Kotick, wo er meinte, dass er mit Phil Spencer geredet hat über potenziell rückkehrende Franchises, wo er über Guitar Hero geredet hat und darüber, dass sie irgendwie die Supply Chain nicht haben, unter anderem auch wegen der Chip-Shortage und sowas und Microsoft da wohl einspringen könnte und deswegen könnte Guitar Hero zurückkehren. Hat mich ein bisschen verwirrt. Und aber auch, dass Skylanders eine seiner größten Enttäuschungen sei, seiner Karriere.
Ja.
Weil die Konkurrenz mit so crappy Alternatives, hat er es genannt, also mit so schlechten Alternativen ankam und dann den Markt überfluteten. Was ich sehr lustig finde, das kurz nach Guitar Hero zu sagen.
Ja.
Weil Activision ungefähr 20.000 Guitar Hero-Spiele rausgebracht hat, als das groß war.
Yep. Und vor allen Dingen, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Konkurrenz jetzt inhärent crappy war in der Qualität im Vergleich mit den Skylander-Figuren.
Disney Infinity zum Beispiel war sehr beliebt.
Ja, genau. Ich weiß
die Spiele selbst.
Ich weiß ja nicht, ob die Figuren selbst dann irgendwie eine schlechtere Qualität hatten. Also gar keine Ahnung, aber glaube ich nicht.
Auch eine Lego-Version.
Und Disney Infinity habe ich mir mal gekauft, die drei Spiele, weil es die in der Gold-Variante minus den Support für die tatsächlichen Figuren einfach mit allem unlocked im Spiel gab's. Gibt es regelmäßig für ein paar Euro irgendwie auf Steam zu kaufen, kann ich sehr empfehlen. Und das sind tatsächlich ganz nette Spiele. Mich hat tatsächlich diese Inklusion von Guitar Hero auch überrascht, weil das kam nicht nur von Bobby Kotick, sondern auch von Phil Spencer, wurde unter anderem Guitar Hero gesondert erwähnt. Und den Eindruck hatte ich jetzt nicht, dass Guitar Hero von all den Franchises, die Activision besitzt, nun die Serie wäre, die jetzt irgendwie besonders erpicht darauf sind, dass sie sofort einen Reboot bekommen.
Ich glaube nicht, dass Leute darauf erpicht sind, aber ich glaube, Guitar Hero war halt so ein Boom, dass es aus Geschäftssicht die Leute erpicht darauf sind, den nochmal zu wiederholen.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, wie sehr das möglich ist. Aber wo du das gerade gesagt hast, Phil Spencer ist der Chef von Microsoft Gaming, wie sie es jetzt nennen, was vorher auch schon mal gesagt wurde, aber nie so.
Also es ist tatsächlich eine neue. Also ich hab mich da nochmal ausführlich nochmal extra zu belesen und das ist wirklich jetzt, also vielleicht gab es vorher schon mal Microsoft Gaming halt einfach als dahergesagte Begriff, genau. Aber Phil Spencer ist jetzt, war vorher Head of Game Studio, Xbox Games und ist jetzt neu Head of Microsoft Gaming, was dieses neue Umbrella ist, wo quasi er der Chef von Xbox, von Activision Blizzard und von Bethesda sind, die alle, also es sind quasi drei kleine Teile, die alle unter Microsoft Gaming zusammengefasst werden, also Activision Blizzard und Bethesda sind offiziell in dieser Form nicht Teil der Xbox Game Studios, wenn das für euch Sinn ergibt.
Genau. Gegenüber der Washington Post sagte er, dass er zuversichtlich sei, die Arbeitsplatzprobleme bei Activision Blizzard zu lösen. Er dort auch sagt, dass er möchte, dass neue Teams an alten Franchises arbeiten. Und da nannte er unter anderem halt Guitar Hero, wie du es gerade gesagt hast, aber auch so Sachen wie King's Quest und Hexen.
Hexen ist auch sehr lustig.
Hexen
erwähnt.
Ja, ist ein alter Fantasy-Shooter. Das finde ich auch sehr interessant. Und natürlich, also, das ist ja das Ding, worüber auch viel geredet wird. Die Arbeitsplatzprobleme sind an vorderster Front dessen, wo ganz viele Leute drauf gucken werden.
Ja.
gerade nachdem die Akquise durch ist, dass da Strukturen generell geändert werden. Und ja, ich in der Hinsicht bin ich auch zuversichtlich, dass sich das bessern wird, weil viel schlechter ist schwierig, glaube ich, in mancherlei Hinsicht. Aber Microsoft haben zumindest bisher gezeigt, dass sie auch einen großen Teil dessen umsetzen, was sie sagen. Es ist halt so, ne, wir haben ja auch schon im Special-Podcast gesagt, wir sind ja beide auch sehr zwiegespalten, was diese Sache angeht. Einerseits, weil es durchaus positive Änderungen bedeutet für die Studios bei Activision Blizzard. Und das glaube ich auch, kurz- und mittelfristig. Aber langfristig ist es halt super gefährlich, weil was, wenn Microsoft sich mal verändert in der Hinsicht? Dann verändern sich auch all diese Studios, die da drunter jetzt stehen, unter diesem großen Schirm. Und bei mir, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Microsoft hat den, weißt du, wie den Rosebud, den Cheat einfach aktiviert. Die haben einfach unendlich Geld.
Ja, essentiell haben sie das ja.
Ja, und es ist so, es lässt die gesamte Vergangenheit von zum Beispiel diesem, oh, Xbox One fällt nach der Ankündigung und PlayStation wird erhoben und ist dann wieder erfolgreich, nachdem sie vorher die Arroganten waren. All das wird irgendwie so ein bisschen blasser in meiner Wahrnehmung, weil ich im Hinterkopf habe, dass Microsoft die ganze Zeit hätte sagen können, nun kaufen wir einfach
alles. Nee, aber das ist ja das Interessante, das hätten sie sagen können, aber die Möglichkeit gab es gar nicht, weil Gaming so einen anderen Stellenrang, so einen anderen Rang hatte innerhalb dieser Microsoft, Firma. Ja. Es ist einerseits Phil Spencer als Chef dieser Gaming-Sektion, aber dann auch Satella heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, der jetzt, ich sag's nochmal, neue Microsoft-Chef, der jetzt schon wieder seit ein paar Jahren dabei ist, der da offensichtlich, und so meinte auch Spencer schon in diversen Interviews mal, und man merkt es halt anhand dieser Dinge, dem da den vollen Support gibt, alles zu machen. Und das war halt vorher sehr anders. Also vorher war das diese eine relativ kleine Sektion von Microsoft, die dann auch noch innerhalb ihrer eigenen, Tochterfirma wegging von Gaming mit der Xbox One, obwohl sie bereits die Gaming-Firma waren. Und das ist halt jetzt das andere. Also dieser Deal zeigt mehr als alles andere, was für einen gigantischen Teil Spiele oder die das Ökosystem um Spiele herum mit Game Pass und Co. ja in der Marketingstrategie und in der Geschäftsstrategie von Microsoft einnehmen.
Und mir ist ja auch bewusst, dass Microsoft die Wahrnehmung von Xbox sehr verändert haben und von Gaming bei Microsoft innerhalb der letzten Jahre und dass aus dieser positiven Wahrnehmung heraus natürlich auch sehr viel leichter ist, solche Deals abzuschließen, als es vorher vielleicht möglich war mit gerade so großen Firmen wie Activision Blizzard, die natürlich jetzt gerade auch in einer sehr besonderen Lage sind aufgrund der ganzen negativen Presse, die sie erfahren haben.
Also ich glaube, bei Activision Blizzard wäre das vielleicht nicht so relevant, aber auf jeden Fall mit so Studios wie Double Fine oder sowas. Ich glaube, niemals würde ein Double Fine sich an Microsoft verkaufen, wenn wir im Jahr 2013 sind und all diese Dinge passieren, weißt du?
Ich finde jetzt aber auch im Zusammenhang mit Sony, weil da gab es ja auch dann diverse Aussagen, zum Beispiel hat Spencer via Twitter geschrieben, dass er positive Gespräche mit Sony hatte, die Intention besteht, vorhandene Vereinbarungen einzuhalten und dass Microsoft gerne Call of Duty auf PlayStation lassen möchte. Er sagt weiterhin, dass Sony ein wichtiger Teil der Industrie sei und dass sie Wert auf deren Beziehungen legen. Also da steckt ja schon mal viel drin, so von diesem.
Und nichts gleichzeitig.
Ja, naja, ich finde, da steckt schon viel drin. Zum einen natürlich die Aussage, ne, Call of Duty soll erstmal dort bleiben und vorhandene Verträge sollen eingehalten werden. Ja. Und Sony haben ja auch gesagt, sie erwarten, dass Microsoft vorhandene Vertragsvereinbarungen einbehält und dass Franchises Multiplattform bleiben. Aber die Frage ist natürlich, ne, wie lange gehen diese Verträge, bis wann geht das alles? Und was sind die Bedingungen, die daran möglicherweise gekoppelt sind? Aber auch dieser Umgang mit Sony an diesem Punkt, Sony ist ganz viel wert für unsere Industrie, ganz, ganz viel. Und wir wollen gerne dicke Freunde sein. Natürlich kann Microsoft das sagen, weil sie sitzen ja am Hebel. Sie können ja einfach sagen, dass sie eine der wertvollsten Third-Party-Franchises mit Call of Duty, Call of Duty Vanguard, meistverkauftes Spiel laut NPD, dieser amerikanischen.
Black Ops 2, zweitmeistverkauftes.
Genau. Ja, in 2021.
Oder dritt, also auf jeden Fall war es Platz 1 und 2 oder Platz 1 und 3.
Platz 1 und 3 war es, glaube ich. Genau, dazwischen war irgendwas anderes. Aber das ist halt der Wahnsinn. Und sie sitzen theoretisch am Hebel, wo sie sagen können, okay, den Hahn drehen wir Sony einfach ab. Und das merkst du auch, also der Börsenkurs zum Beispiel von Sony insgesamt ist halt mega gedroppt nach dieser Activision Blizzard News, weil ja ein potenzieller Revenue-Stream jetzt in der Hand von Microsoft liegt. Ja. Und das finde ich halt krass, weil es nochmal schön zeigt, dass PlayStation zwar locker mit Xbox konkurrieren kann, aber Sony nicht mit Microsoft.
Ja, ja, exakt. Ich glaube auch, also ich sage, dieser Tweet zu den Verträgen und zu Call of Duty ist auch gleichzeitig so nichtssagend, weil aus zwei Gründen. A, wir wissen nicht, welche Verträge es gibt und welche Vereinbarungen es gibt, deswegen heißt das für uns gar nichts. Und B, ist dann dieses Call of Duty soll auf PlayStation bleiben, auch noch mit diversen Konjunktiven drumherum platziert worden. Also wir würden gerne und wir würden uns wünschen, dass im Idealfall das und das da bleiben kann und bla 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 bla. Mhm. Sodass, wenn das dann nicht mehr da ist, da man da auch abgedeckt ist, dass das auch von diesem Tweet abgedeckt wird. Ich bin davon überzeugt, das hat mir, glaube ich, bereits gesagt in unserem ausführlicheren Cast zu diesem einen Thema, dass Warzone da bleibt und alles, was bisher da erschienen, da bleibt das vermutlich auch noch dieses Jahr. Wahrscheinlich würde ich sagen, auch noch nächstes, also nicht mehr vermutlich dieses Jahr auf jeden Fall, weil Microsoft ist ja noch nicht Teil davon dieses Jahr, aber vermutlich auch nächstes Jahr noch die Singleplayer-Kampagne erscheint, dass das Retail-Spiel auf der PlayStation erscheint, aber bei spätestens 2024 würde es mich sehr überraschen, wenn das neue Retail Call of Duty noch in der gleichen Form auf der PlayStation erscheint wie auf der Xbox, falls es überhaupt dann ein Call of Duty gibt, weil das ist ja auch schon ein Thema, ob diese Serie dann überhaupt noch gezwungenermaßen ein jährliches Franchise bleiben wird, weil das ist auch nicht gegeben.
Ja, vor allem, weil Phil Spencer jetzt schon Andeutungen macht, dass die Studios potenziell an neuen Sachen arbeiten.
Ja.
Er hat ja auch Toys for Bob zum Beispiel in einem Interview mal genannt, als die zuletzt Crash Bandicoot 4 entwickelt haben, die ja dann auch untergeordnet wurden unter dem Call of Duty-Schirm.
Jedes Studio, die haben ja wirklich nur noch Call of
Duty gemacht. Genau, dass man das quasi rückgängig macht, potenziell.
Genau, und das bedeutet ja, ganz ohne Alternative, dass es dann weniger Call of Duty geben kann, weil diese ganzen Franchises, die du jetzt besitzt, die müssen ja dann auch von irgendjemandem entwickelt werden. Ja. Ich fand, es gab, und dazu passend gab es einen interessanten Tweet von Tim Schäfer. Das war ohne weiteren Kontext, aber er hat einen Satz getweetet so in dieser Woche. Und das war, you guys know we are not a cover band, right? Und so ein winky smiley. Weil er, glaube ich, halt sehr, sehr, sehr viele Anfragen, das ist meine Interpretation davon, bekommen hat. Ihr könnt jetzt dieses Franchise machen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass viele Studios da einfach kein Interesse dran haben, die Serien und die legendären Serien von anderen Menschen, von anderen Erschaffern und Künstlern selbst weiterzuführen. Selbst wenn es das gleiche Studio sein sollte, guckt ihr halt Rare an. Das ist ja die ganze Geschichte von Rare.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Rare ist so ein perfektes Beispiel dafür, weil da ja auch dann rauskam, nee, sie selbst wollen halt kein Banjo entwickeln.
Ja, ja, genau.
Und da ist es ja auch ganz gut, dass Microsoft dann sagt, ja, okay, müsst ihr auch nicht. Macht halt Sea of Thieves.
Ja.
Kam erst nicht so gut an und jetzt ist es voll der Mega-Hit.
Genau. Und das gilt natürlich potenziell doppelt und dreifach, wenn es dann auch noch ein anderes Studio ist, das vorher nicht so viel damit zu tun hatte. Ich finde, dieser Coverband-Vergleich ist irgendwie ein ganz netter, der auch sofort verständlich ist. Also das ist dann eben natürlich auch die Frage. Sind diese ganzen Studios dann so, dass sie sagen, wir können endlich unseren Original-Shit machen, den wir immer mal machen wollten, eine neue Franchise, weil Microsoft ja eigentlich auch sagt, wir wollen diesen Firmen die Freiheit geben. Wir wollen eben nicht diese Studios aufkaufen, damit sie in unseren Plan, von welchen Spiele sie jetzt als nächstes machen müssen, reinpassen, sondern wir kaufen die auf, damit die dann ihre Visionen verwirklichen können. Aber wenn jetzt alle diese Studios ihre neue weirden Original Franchises machen und dann bleibt nichts mehr übrig, um diese gigantische Menge an legendären Namen weiter zu produzieren, das kann ja auch nicht in Microsofts Interesse sein.
Aber ich glaube,
deswegen, das ist ein interessanter Konflikt, glaube ich.
Ich glaube, also sie haben ja dieses Bild veröffentlicht, was so im Stile war dessen, was sie mit Bethesda gemacht haben. Und da waren ja Blizzard-Franchises ganz vorne drauf. Da war ja StarCraft, Diablo und Warcraft.
World of Warcraft konkret.
World of Warcraft. Ja. Und diese Franchises werden ja auch weiterhin bedient sein und ganz oben sein auf der Liste von Sachen, die sie eigentlich ja wieder gerade steuern müssen. Wobei Diablo 4 glaube ich, auf einem okayen Weg. Ich weiß, bin gar nicht ganz up-to-date, aber das bekommt immer mal wieder diese Quartalsupdates. Das
soll nächstes Jahr erscheinen, also ist noch einige Zeit raus, genau. Aber scheint entwickelt zu werden.
Ja, richtig. Und World of Warcraft ist ja momentan nicht so beliebt. StarCraft gibt es aktuell nicht wirklich. Ja. Deswegen, da müsste man, ich weiß nicht, was man da macht.
Ja.
Aber es gibt theoretisch ganz viele Möglichkeiten. Und Activision Blizzard, das war ja das Frustrierende, hat ganz viel davon einfach liegen gelassen.
Mhm.
So. Und dann noch dann die toxische Kultur kommt dann noch dazu.
Ich wollte noch einmal mit Zahlen kurz dazu tun, die Turbo uns unter dem letzten, also Turbolo unter dem letzten, Turbolu, Entschuldigung, unter dem letzten Podcast gepostet hat, weil ich nämlich in dem Cast, ich glaube, die Gewinne der Firmen verglichen habe, was nichts aussagt, weil du ja die Ausgaben da einfach gegenrechnest. Ich glaube, das waren die. Und was er gemacht hat, ist einmal zu posten, den Wert der Firmen, also den Wert aller Aktien gemeinsam von diesen drei Firmen, Activision, Sony, Microsoft, die viel besser visualisieren und verdeutlichen, wie, also wie unterschiedlich die Marktmacht dieser Firmen ist. Activision Blizzards Wert, Aktienwert lag bei 44 Milliarden und dann haben sie es mal mit einem Premium gekauft, Microsoft. Sonys liegt auch bei 134 Milliarden, was schon überraschend wenig mehr ist als Activision, finde ich. Activision bei 44 Milliarden, Sony insgesamt bei 134 Milliarden, hätte ich durchaus mit einem großen Unterschied gerechnet. Microsoft 2 Billionen. 2 Billionen Euro im Vergleich zu 134 Milliarden Euro bei Sony. Das ist eine völlig andere Welt.
Ja, ja, und das verdeutlicht das ja nur noch mal.
Ja.
Ne?
Ja.
Xbox und PlayStation mögen aneinander Head-to-Head kämpfen. Mhm. Also jetzt vielleicht auch nicht mehr,
ja.
Aber Microsoft also, kann halt einfach sagen, ja, nö.
Ich habe keinen Zweifel, dass sie schon weiterhin Head-to-Head weiter kämpfen werden und dass Sony braucht Call of Duty nicht. Sony brauchte Call of Duty nicht, bevor es Call of Duty gab. Und Sony hat die Möglichkeit, also Sony findet da Wege, eine eigene Identität raus zu kristallisieren, die Leute wieder zu sich treibt. Und
haben sie ja
haben
immer
sie auch gemacht.
Also ihre Identität ist ja, wir haben unsere Premium voll Preisspiele und nicht den Game Pass, das Game Pass Popcorn, das euch reingespült wird. Und ich meine, es gibt zwar die Gerüchte über, ne, PlayStation Now und Plus sollen verschmolzen werden, aber auch da hieß es nicht mit Sony First Party Titeln, die zu Release kommen, so wie bei Game Pass, sondern da ging es vor allem um alte Spiele.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass Sony da allzu viel dran ändern wird an dieser Strategie, aber die Frage ist natürlich, ob sie sich jetzt irgendwie gezwungen sehen, andere Studios aufzukaufen, bevor Microsoft das tut, weil noch mehr potenzielle Marken dann fehlen, also gerade im Third-Party-Bereich, um dann den eigenen First-Party-Bereich weiter aufzubauen.
Ja.
Aber das ist halt eine Frage der Zeit, wie das passiert. Und Japan ist da auch noch mal sehr anders als Amerika, wie das dort vonstatten geht. Ja, bei Activision Blizzard noch eine interessante Sache. Es gab ja die Raven Software-Nummer, dass dort gestreikt wurde, weil QA-Mitarbeiter entlassen wurden. Und dann hat sich das QA-Team da zusammengetan. Und zusammengetan haben sich jetzt wirklich, ne? Diese Streiks gingen jetzt fast 2 Monate ohne nennenswerte Aktionen von Activision Blizzard. Und ne, das Ganze zeigt jetzt auch so ein bisschen, warum da vielleicht wenig passiert ist, weil die diesen Verkauf gerade planen. Und sie formen jetzt tatsächlich eine Gewerkschaft mit der Communication Workers of America Gruppe. Sie nennen sich jetzt die Game Workers Alliance. 78% der QA-Developer von Raven haben sich darunter versammelt, was 34 Leute sind. Also ist jetzt keine mega große Gruppe, muss man dazu sagen. Sie müssen jetzt noch von Activision Blizzard anerkannt werden, warten dort momentan auf, also die Antwort haben sie schon bekommen, aber die Antwort ist erstmal nur, dass es eine Careful Review geben wird, also dass Activision Blizzard sich das anschaut. Activision Blizzard betonen in dieser Antwort nochmal, wie klein der Teil an Devs
ist. Sehr schnippisch, ja.
Ja, ja, sie sagen, naja, das sind 3 Dutzend unserer fast 10.000 MitarbeiterInnen.
Aha.
Und betonen, dass sie den Lohn von Raven Devs in der Vergangenheit erhöht haben und solche Snippets sind da drin in der Antwort. Also muss man noch ein bisschen warten, wie es damit dann aussieht.
Also
trotzdem.
Man könnte ja kurz vielleicht die Optionen sind da, dass halt Activision Blizzard freiwillig sie anerkennen kann, was mich sehr überraschen würde, wenn das passieren würde, im Tech-Bereich. Oder halt, sie machen das nicht und dann muss es eine Wahl geben. Ich weiß da nicht, wer dann darüber, also wer da alles teilnimmt an der Wahl, ob das dann nur die Raven-Mitarbeiter sind, ob das nur die QA-Mitarbeiter sind, das weiß ich nicht. Aber da muss dann halt eine bestimmte Grenze überschritten werden, damit diese Gewerkschaft dann auch eingesetzt wird. Und das ist immer ziemlich problematisch, gerade in den Vereinigten Staaten, weil diese großen Firmen, und das war gerade erst Anfang 2021 sehr groß in Nachrichten, da hat Amazon so eine Wahl in einem ihrer Warenhäuser gehabt und mit welchen Methoden diese Firma dagegen vorgegangen ist, um Informationen zu verhindern. Also Postkästen wurden umgestellt, neue wurden installiert an Punkten, wo sie sehr, sehr viel Macht haben, um dieses Ergebnis so anzupassen, wie sie es möchten.
Activision Blizzard sind auch bekannt dafür, dass sie da sehr Konter-Unions sind.
Und ich glaube, da würde ich tatsächlich auch keinerlei Unterschied zu Microsoft erwarten. Da gibt es auch Berichte über Microsoft und die Zerschlagung von potenziellen Gewerkschaften in der Vergangenheit.
Es gibt tatsächlich auch eine Interview-Aussage, eine aktuelle von Phil Spencer, wo er sagt, du kenne ich mich nie aus mit.
Weiß ich gar nicht. Also
ich bin jetzt 33 Jahre bei Microsoft.
Weiß gar nicht, was es ist. Ist er nicht informiert. Kann er nichts drüber sagen. Hat nichts dagegen.
Sehr, sehr eindeutig Bullshit.
Bekloppt. Ja. Aber das wirst du bei jeder Tech-Firma in den Vereinigten Staaten leider haben. Und deswegen ist es so nötig, dass die Arbeitnehmer da die Tatsachen selbst in die Hand nehmen
und
sie dazu zwingen. Genau, selten, nie. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal in der amerikanischen Videospielszene, dass das passiert.
Ja, also es passiert ziemlich viel, wie ihr seht. In der Videospielindustrie momentan auf sehr, sehr großer Ebene. Es wird noch sehr lange dauern, bis dieser Deal durch ist. Es wird noch sehr lange dauern, bis wir dann die Änderungen bei Activision Blizzard sehen, bis da potenzielle Spiele rauskommen, falls das Einzige ist, was euch hier dran interessiert. Aber wenn dem mal so ist, wenn Microsoft mal an dem Punkt ist, wo all diese Studios für sie Spiele entwickeln, dann hast du wirklich wöchentlich First-Party-Games im Game Pass.
Genau, ich glaube, das wird ja Idee sein, dass alle zwei Monate mindestens irgendwie alle ein First-Party-Titel kommt. Oder sagen wir mal einmal im Quartal mindestens. Ja. Und das ist ja auch locker erreichbar, wenn du dir die guckst. Sei denn, sie gehen dann doch den Weg, dass sie alle weiter Call of Duty entwickeln. Oder dass sie jetzt alle Halo Infinite entwickeln. Ich weiß es nicht.
Das ist dann auch im Game Pass.
I guess, das ist dann auch im Game Pass. Dann gibt es aber ein bisschen weniger Spiele. Ich glaube, dass die nächsten anderthalb Jahre können da ein bisschen.
Es wäre sehr lustig, wenn wir andersrum an die Sache rangehen würden und jetzt sagen würden, Double Fine können jetzt kein Call of Duty.
Endlich. Das wäre gut. Das wäre gut. Ich glaube, dass das ein recht frustrierende anderthalb Jahre werden könnten. Einfach weil keine der Parteien kann irgendwas sagen. Das ist ja immer das Frustrierende. Sie wollen dann ja auch antworten und Phil Spencer darf, soweit ich das verstehe, wortwörtlich nichts über die Pläne da sagen, weil der Kauf noch nicht durch ist und weil diese Firma eben im Aktienmarkt gehandelt wird, darf Phil Spencer nicht sagen, wenn wir das dann mal besitzen sollten, dann feuern wir Bobby Kotick und machen das und das. Ja. Soweit ich weiß, ist das nicht erlaubt.
Aber ich meine, er redet ja schon recht viel und offen über
Dann die Hypothesen,
Projekte.
Aber ich meine es vor allem halt bezogen auf solche Personalentscheidungen wie Kotick, was ja ganz viel hin und her war, weil eben diese Nicht-Aussagen von allen Seiten getätigt wurden, was dann die eine Website als er bleibt da für immer interpretierten und die andere als er geht sofort interpretierten und wieder andere anders. Und von diesen Statements, die alle so interpretieren können, wie sie es gerade möchten, wird es diese nächsten anderthalb Jahre halt noch viele geben, glaube ich.
Genau. Und bis dahin ist wahrscheinlich erstmal Business as usual bei Activision Blizzard. Das heißt, auch das Call of Duty für dieses Jahr wird wahrscheinlich noch ganz normal kommen. Ich schätze das für nächstes Jahr auch, weil sich das ja schon in Entwicklung befinden muss. Und das für das danach vielleicht auch schon.
Da ist man ja mit 3 Jahre Entwicklungszeit, also
denke ich mal, da.
Im Normalfall. Es ist ja immer, also gerade das mit, was war es nochmal? Ich glaube, Black Ops war doch das, was so ein
so
Problem
ganz kurzfristig
war. Und
Sachen geändert
wurden. Und da ist es vielleicht auch ein interessanter Punkt, den hatte Jeff Grubb mal erwähnt beim Giant Bombcast, den ich noch nicht so wirklich drüber nachgedacht habe, wo er aber sehr recht hat, finde ich, wo er nämlich meinte, dass der positive Outlook auf die ganze Situation, auf diese Konsolidierung ist, die ja erstmal was Schlechtes ist für Kunden, da wenn weniger Konkurrenz gibt, ist erstmal schlecht für uns. Der positive Blick darauf ist, dass wenn bei Activision Blizzard ein Jahr lang kein Call of Duty gekommen wäre, dann wäre diese ganze Firma richtig in der Scheiße gewesen. Richtig krass, weil die ja darauf zählen. Das ist das eine, was die haben. Du hast Blizzard noch laufen, du hast ein WoW, was aber auch ja krass zusammengebrochen ist. Ansonsten macht diese Firma, das stimmt auch noch im Hintergrund, aber diese großen, also dieses großes Ding ist dieser eine Call of Duty Release. Und deswegen siehst du ja auch, wenn es dann Probleme gibt, da ziehen die ja dann auch wirklich die Studios ab und zusammen, um irgendwie dieses eine Spiel dann fertig zu bekommen für dieses eine Jahr. Und diese Gefahr bestand halt noch viel unmittelbarer, dass da irgendwas in dieser Geschichte passiert, dass irgendwann das Jahr mal kommt, in dem irgendwas passiert, dass dieses Spiel nicht fertig wird und es auseinanderbricht und dass dann sehr schnell was sehr Großes mit dieser großen Firma passieren könnte. Diese Gefahr besteht jetzt nicht mehr. Und das ist so ein bisschen der positive, unmittelbarere Blick darauf, dass wir halt natürlich einfach sehr wahrscheinlich mehr Spiele bekommen werden, weil nicht nur noch Call of Duty entwickelt wird, sure, aber auch aus dieser Perspektive, dass durchaus für die Variation und die Joberhaltung dieser Leute diese Konsolidierung etwas Gutes sein kann. Und das soll ich möchte betonen, das soll jetzt nicht sein, deswegen ist das was Gutes. Also es ist, ich finde, nur eine interessante Perspektive noch gewesen.
Also ich kann mir vorstellen, dass es moralisch auch eher momentan was Positives ist für die Leute, die bei Activision Blizzard arbeiten.
Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass es anders sein könnte. Ja. Wenn wir natürlich über die unmittelbaren Entwicklerteams reden, ich bin mir sehr sicher, bei diversen administrativen Mitarbeitern sieht das ganz anders aus, weil es da ja diverse Redundanz geben wird einfach, wo Microsoft ja schon eine gesamte Firmenstruktur hat, gerade auf administrativer Ebene, wo es dann sicherlich einige Layoffs, also einige Kündigungen auch geben wird, einfach weil das halt nicht gebraucht wird.
Das ist eigentlich aber auch eine relevante Frage. Werden alle Studios auch wirklich so erhalten bleiben?
Das würde mich sehr wundern, wenn nicht. Also das hat da, ja, da würde ich schwer von ausgehen. Ausgehend davon, was sie mit Bethesda gemacht haben und wie das funktioniert hat und ja auch ausgehend davon, dass sie Activision Blizzard als eigene Tochterfirma mit reinnehmen, würde es mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn das anders wäre, ja.
Okay, wollen wir das Thema langsam?
Ja.
Es wird ja noch ein paar Mal darauf zu sprechen kommen, sicherlich, aber für heute können wir es mal so ein bisschen zur Seite schieben, wobei ich eine Information, die ich aus dem, ich glaube, es war aus einem Washington Post-Interview rausgezogen habe, die ich noch einfach sehr interessant fand, die möchte ich hier nennen, weil mich das überrascht hat. Scheinbar hat Phil Spencer Interviews mit dem Team von Elder Scrolls Online in Elder Scrolls Online.
Und ich verstehe es nicht ganz. Hat das Voice-Chat im Spiel?
Macht Phil Spencer dann auch Emotes
da? Ich glaube, sie Rollen spielen. So wie ich mit meinen Trollen in WoW früher. Vielleicht hat Phil Spencer, ich hatte ja immer so einen mega, also offensive Jamaika-Akzent mit all unseren Charakteren, weil wir Trolle waren. Vielleicht hat Phil Spencer auch
im Chat
so
oder
eine,
im Voice?
Zum Glück im Chat, aber also in meinem Kopf auch, also in meinem Kopf habe ich das gesagt. Okay. Und ich bin mir sicher, also ich war so leidenschaftlich dabei, dass das bestimmt auch ab und zu mal rausgerutscht ist. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Hatten wir schon erwähnt, das mit Facebook, was auch angedeutet wurde, was ich vielleicht auch mal kurz erwähnen möchte?
Nee.
Dass nämlich Bobby Kotick, also dass Microsoft nicht die erste Wahl war, sondern Bobby Kotick vorher unter anderem versucht hat, diese Firma an Facebook zu verkaufen. Wo ich dann sagen muss, puh, also Glück gehabt.
Rein ins Metaverse.
Ja.
PlayStation Home.
Lustigerweise ja auch etwas, was Phil Spencer oft erwähnt hat mit dem Metaverse.
Metaverse,
dieses
ja.
Dieses ganze Ding.
Aber
Es ist halt gerade das Ding, womit du Geld kriegst.
Es
also,
klingt halt nach nichts.
Ist es ja auch
mir
nichts.
Diese Aussagen durch und es klingt nach nichts. Es klingt wie Metaverse ist einfach nur ein Wort für Crossover.
Ja. Ja.
Das ist alles, was es ist.
Zu
dem, was es da klingt. Bei Facebook ist es auch noch dieses PlayStation Home Ding.
Genau, und bei Epic ist es Konzerte in Fortnite. Jeder hat da so sein eigenes Ding. Bei anderen sind es wieder NFTs und sonstige Bitcoin-Kram. Das ist halt das Schöne. Das Schöne ist bei Metaverse, wenn du halt in Silicon Valley unterwegs bist und dann gehst du auf die Straße und Metaverse!
Und dann wirst du mit Geld beschmissen.
Wirst du so mit Goldmünzen erschlagen und deswegen macht's halt jeder.
Okay, wir kommen zu einem anderen Thema, das auch leider nicht so schön ist, nämlich rund um den Tabletop-Simulator, der großen Erfolg erfahren hat in den letzten Jahren der Pandemie, weil die Leute ja Brettspiele nicht mehr in Person spielen konnten, sondern dann zu dieser Online-Alternative gegriffen haben auf Steam.
Genau, vielleicht nochmal wirklich gesondert und ganz bewusst erwähnt, es ist wirklich exakt das, wonach es sich anhört. Es ist nicht irgendwie so ein lustiger Simulator-Gag-Ding wie Surgeon Simulator oder so, sondern es ist einfach, hier hast du ein Brettspiel oder genau. ein Dungeons and Dragons Ding beliebiger Art und kannst dieses Spiel dann hier digital spielen.
Kannst auch Spiele dafür designen, dass du ganz viele Sachen nachstellen kannst im Tabletop Simulator. Und da wurde die Trans-Designerin Zoe Allred aus dem Chat gebannt, weil sie über ihre Homosexualität sprach und das wohl nichts in diesem Chat zu suchen hatte, laut dem Moderatorenteam, dass man da nicht über Sexualität sprechen sollte. Unter anderem gab es auch so Sachen wie, dass so Worte wie trans oder so gebannt wurden, wohl ursprünglich aus dem Grund, um hasserfüllte Sprache zu vermeiden, aber dann auch das Thema ganz stumm geschaltet haben sozusagen. Community war darüber sehr enttäuscht über die scheinbare Transfeindlichkeit von dem Entwicklerstudio Berserk. Da wurden dann negative Bewertungen auf Steam gelassen, aber es gab dann auch einen sehr großen Konterstrom, wo die tatsächlichen Transfeinde dann ankamen und auch die Steam-Foren und die Bewertungen zugespammt haben, also dann Tabletop Simulator positiv bewertet haben, weil sie gesagt haben, ja, kein Platz für Transleute. Und dann auch halt das Steam-Forum konntest du nicht mehr angucken. Ich habe da zwischendrin auch mal reingeguckt. War schlimm. Dann gab es halt kaum Reaktion vom Entwicklerstudio. Die haben frustrierend langsam auf die ganze Sache reagiert, später dann schon mal die extremsten Beiträge gelöscht und sich dann auch irgendwann mal entschuldigt, worauf dann hin wiederum die tatsächlichen Transfeinde gesagt haben, das ist ja jetzt Zensur, ihr löscht ja hier Sachen. Also gab es dann von denen negative Bewertungen auf Tabletop Simulator. It's a mess. Berserk sind offensichtlich komplett überfordert mit der ganzen Situation, wollen ihre Vorgehensweisen ein bisschen anpassen und ändern, sagen aber nicht wie, sagen auch nicht wirklich, wie das überhaupt dazu kam. Haben jetzt mal einen Moderator entfernt, aber scheinbar gibt es immer noch Moderatoren bei dem Discord zum Beispiel, die da sehr hinterher hinken, so rum. Sie haben jetzt gesagt, also das Entwicklerteam, dass sie $10,000 an die National Center for Transgender Equality spenden und da zumindest so ein bisschen Wiedergutmachung arbeiten wollen und scheinen so ein paar Schritte in die richtige Richtung zu gehen, aber laut Meinung der Community, von dem, was ich jetzt gesehen habe, auch noch nicht genug. Und falls ihr dazu mehr wissen wollt, möchte ich euch mal einen Artikel empfehlen, nämlich von Superlevel. Der Artikel heißt, wer eine Community aufbaut, muss sie auch pflegen. Da wird das Ganze sehr viel detaillierter und umfassender beschrieben, als ich es jetzt getan habe. Aber ich fand es zumindest mal erwähnenswert, dass da in dieser einen Ecke des Internets beim Tabletop-Simulator, was eigentlich so ein wholesome Konzept ist von wir sind hier online und machen unsere Brettspiele, dass da scheinbar der Nährboden da war für so eine Kontroverse.
Ja, der Nährboden für den Kulturkampf, der kann immer überall entstehen und überall ausgetragen werden.
Ja.
Und wenn du
dich fehlende Moderation oder schlechte Moderation.
Ja, genau, das ist es ja. Also ich sehe, also diese, dass das überhaupt gestartet ist, war ja absolut einfach ein Ding von diesem Entwickler. Ich habe mir diese Discord-Nachrichten auch durchgelesen, wie das passiert ist. Und du hattest halt, es war was, eine Transfrau, die illustriert hat, die halt wirklich sehr diplomatisch und ausführlich versucht hat, auf dem Discord-Channel zu sagen oder zu verstehen, hey, was sind denn die Regeln? Da, also ist off-topic generell nicht erlaubt, aber darf ich sagen, dass ich trans bin, darf ich sagen, dass ich homosexuell bin? Und dann wurde quasi gesagt, nee, darfst du nicht sagen, weil wir off-topic nicht erlauben. Und dann sagt sie, ja, Moment mal, hier reden Leute überall über off-topic-Themen, die nicht mit Tabletop zu tun haben. Aber halt nicht über andere Off-Topic-Sachen das doch auch erlaubt. Also verbietet ihr speziell, dass ich sage, dass ich trans und homosexuell bin und dann wird wieder gesagt, wir haben es gerade schon geantwortet. Also da gab es dann sehr starre Regeln, die in keiner Form, wo keiner Form bereit war, damit in irgendeiner Art und Weise darüber hinaus zu interagieren und darüber zu sprechen. Und das ist dann natürlich ein selbstgemachtes Problem. Du kannst nicht einfach sagen, wir löschen eure Identitäten aus, wir wollen nicht, dass eure Identitäten in irgendeiner Art und Weise hier besprochen machen werden, um zu verhindern, dass es hier irgendwie Nährboden für Konflikt gibt. Das ist bereits ein Konflikt, den ihr damit hervorruft und absolut indiskutabel, das geht halt nicht. Deswegen selbst gemacht, aber ich sehe natürlich auch, dass du, also, und dass du dich dann halt direkt in diesem kompletten Kulturkampf befindest, wo dann jeder, ja, für diese zwei Tage diese eine Plattform hat, wenn man sich versammelt und dass man dann davon überfordert ist, ist, glaube ich, ganz selbstverständlich und unumgänglich. Aber wie da am Anfang gehandelt wurde, das war auf jeden Fall indiskutabel. Und da haben sie alle Kritik sich redlich verdient.
Hat auch ein bisschen lang gedauert, bis da Antwort kam. Mhm. Wir machen weiter mit Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Eigentlich auch ein schönes Thema, das in eine nicht so schöne Richtung geht. Denn zum einen gab es einen neuen Gameplay-Trailer und jetzt auch ein Release-Datum, der 5. April soll es sein, da soll Lego Star Wars The Skywalker Saga erscheinen, ist jetzt schon seit langer Zeit in Entwicklung, wurde mehrere Male verschoben, teilweise auch ohne neues Datum zu nennen. Ne? Beim letzten Mal hieß es ja wirklich, ist einfach verschoben, wir wissen nicht, wann es fertig wird. Und jetzt gab es einen Artikel bei Polygon, der zumindest so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, was denn da die Probleme sind bei Traveler's Tales Games, TT Games heißen die. Mhm. Und das Problem nennt sich unter anderem Crunch. Und wir sind sehr bekannt mit diesem Problem. Das ist uns sehr vertraut. Das ist bei vielen, zu vielen Entwicklerstudios gang und gäbe. Und leider auch bei den Machern der Lego-Spiele, weil dort, also einmal dieses Lego Star Wars-Spiel schon seit 2017 in Entwicklung, so wie es aussieht. Mhm. Also da ist das Projekt so gestartet. Aber schon seit 2005, seitdem es Lego Star Wars gab und seitdem das dann groß wurde und jährlich Lego-Spiele erscheinen sollten, gab es Crunch bei Traveler's Tales. Und zwar eingeplanten Crunch, also nicht Crunch als letzte Alternative, weil wir müssen fertig werden, sondern der wurde fest mit eingeplant. Leute wurden angeschrien, auch nach zum Beispiel der Übernahme von Warner Brothers ist der Crunch nicht besser geworden. Auch nach mehreren Wechseln von Bossen hat sich am Crunch nicht viel verändert. Die Programmier-, Visual Effects-, Animations- und QA-Abteilungen waren am härtesten betroffen von der ganzen Sache. Und dann gibt es auch noch Berichte in diesem Polygon-Artikel, der sich auf Aussagen von über 20 aktuellen und ehemaligen MitarbeiterInnen beruft. Die Tatsache, dass Frauen schlechter behandelt wurden, dass es ein Gender-Pay-Gap gab und diese ganze Problem, also das Problem jetzt spezifisch bezogen auf die Skywalker-Saga, begann damit, dass sie zu Beginn der Entwicklung auf eine Engine namens NTT gewechselt sind, aber die Leute bei dem Entwicklerstudio eigentlich Unreal wollten. Und sie haben sogar schon mal so eine Unreal-Demo gebaut und die kam auch gut an. Und dann wurde trotzdem gesagt, nee, wegen Lizenzgebühren und so ein Kram machen wir jetzt hier diese andere eigene Engine. Und das war wohl ganz schlimm.
Sehr lustig, wie es so oft darauf hinausläuft.
Das ist genau, das spiegelt die Frostbite-Geschichte von EA sehr wider, weil halt Sachen, die in der alten Engine 2 Minuten gedauert haben, jetzt hier 10 Minuten dauern. Und das ist natürlich dann ein Schneeballeffekt, der sehr toxisch sein kann für so eine Entwicklung und auch nicht unbedingt den Crunch hilft. Da gibt es noch viel mehr Details in dem Artikel von Polygon. Der Artikel heißt Lego Star Wars The Skywalker Saga has led to extensive crunch at TT Games. Endet allerdings damit, dass es auch Quellen gibt von Polygon, die sagen, in den letzten Monaten hat sich das gebessert. Mhm. Es wurde jetzt die Entscheidung getroffen, dass für die nächsten Projekte auf Unreal gewechselt wurde. Es wurden Maßnahmen eingeleitet, die Überstunden oder die Mechanik, die vorhandene Mechanik für Überstunden überarbeiten sollen, damit sich das bessert.
Ja.
Also vielleicht sind sie dann bereits auf dem richtigen Weg.
Ich glaube, das aktuelle Führungsteam ist jetzt auch noch nicht so lange da drin, glaube ich. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal extra aufgeschrieben.
Aber
ja. Ja, für mich ist das so ein bisschen eine zweigeteilte Geschichte, weil ich diesen eingeplanten Crunch sehe, der dann 15 Jahre lang in diesem Studio angewandt wurde und dann andererseits den Crunch, der sich auf Skywalker Saga bezieht, weil ich glaube, das könnten zwei unterschiedliche Dinge sein. Ich glaube, es könnte sein, dass dieser eine eingeplante Crunch vielleicht im Laufe der Entwicklung von Skywalker Saga schon nicht mehr Teil davon war, gesagt wurde, das machen wir nicht mehr. Aber dann kam die neue Engine dazu und die krassen Verschiebungen und dann ging es wieder in diese Richtung, obwohl es eigentlich bereits eine geplante Änderung an der Studiokultur gab. Ist einfach ein Gedanke, den ich dazu habe.
In dem Artikel steht ja unter anderem auch sowas drin, dass sie zwischendrin schon mal Mechaniken hatten für die Überstunden, sowas wie Flexi-Time. Also es gab so zwei Arten von Überstunden, Flexi-Time und so eine andere, die tatsächlichen Überstunden.
Ja.
Und dann hatte die eine aber einen Cap von 40 Stunden, die du ansammeln konntest, musstest aber währenddessen natürlich mehr Überstunden machen, konntest die dann also nicht umwandeln in irgendwie Auszeit, also in mal einen Tag freinehmen oder sowas.
Oder du kannst das sowieso nicht freinehmen in Crunch. Also das ist ja so ein bisschen das Ding.
Ja, genau. Also
das
du
ist
bist
ja für
halt
irgendwann später, wenn es dann wahrscheinlich schon wieder Crunch
richtig, gibt. Richtig, du bist halt in einem Teufelskreis drin. Ja. Und dieser Engine-Wechsel fand halt auch direkt am Anfang der Entwicklung von Skywalker Saga statt. Also die Probleme waren von Anfang an so ein bisschen vorprogrammiert.
Ja. Das Spiel sieht sehr gut aus. Wenn ich das sagen darf, unabhängig von dieser Geschichte, sieht das Spiel wirklich aus wie die erste wirkliche, krasse Evolution der Lego-Spiele. Die haben sich halt verändert über die Jahre natürlich, gerade auf grafischer Ebene, aber sind spielerisch dann, also es ist schon sehr, sehr krass eigentlich, wie ähnlich sie sind, wenn du Lego Star Wars 1 anwirfst und dann meinetwegen irgendwie Lego Marvel Super Heroes 2 oder DC Super Villains oder sonst was. Da liegen 15 Jahre zwischen, spielen sich super ähnlich immer noch. Und da buttern sie jetzt ein bisschen rein. Du hast wirklich Third-Person-Baller-Action, wo du mit einem Cover-System, du hast ein Nahkampfsystem mit Kombos, das du in irgendeiner Art und Weise durchführen kannst. Du hast zumindest teilweise, ist nicht ganz klar, eine offene Welt, die du bereisen kannst, wo du auch einfach in die Level rein kannst, so, um die zu erkunden und Nebenquests zu machen. Und dann hast du halt die Story-Level dabei. Und es sind halt die ganzen neuen Filme, die da natürlich vertreten sind. Das sieht grafisch wirklich klasse aus.
Ja,
hat diverse Fahrzeuge.
Eine Trilogie aus am Anfang des Spiels,
genau. Der du anfängst. Genau, und dann hast du diverse Fahrzeugsequenzen, Space-Battles. Also, was da alles drinsteckt, ist extrem beeindruckend und natürlich extrem schade, dass das mit dieser miesen Behandlung der dafür verantwortlichen Künstler und Künstlerinnen einherging. Mhm. Auf das Spiel bin ich aber nichtsdestotrotz wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das ist eine nötige Neuerfindung dieser Reihe.
Ich weiß gar nicht, wie nötig sie ist anhand von Verkaufszahlen, weil ich die
nicht, ja, nicht
auf
dieser
habe,
Sicht,
aber auf
qualitativer
aus,
Sicht.
Aus genauso qualitativer Sicht würde ich da auch sagen, das hat die Reihe auf jeden Fall mal nötig. Ich bin auch nicht überzeugt, dass sich das auch alles gut anfühlt. Ich finde, es sieht teilweise noch sehr seicht aus. Mhm. Also gerade so diese Nahkampfkombos oder sowas, da sehe ich noch nicht den Punch, den andere Actionspieler haben. Aber nichtsdestotrotz, allein die Abwechslung, die drin steckt, wird wahrscheinlich schon dafür sorgen, dass man sich gar nicht so lange drüber ärgern kann.
Vermutlich.
Selbst wenn da was nicht
Wenn
stimmt.
das langweilig wird, bist du wahrscheinlich wieder mit einem Speeder am Rumfahren oder sonst irgendein Blödsinn.
Kommt dann im April raus. Judgment ist eine Serie, die uns beiden sehr am Herzen liegt. Du hast ja gerade Lost Judgment, spielst du es noch?
Ich hab's durchgespielt, aber
du hast es durchgespielt.
Genau. Aber die Story, ich habe halt das erste Mal alles an Side-Stuff ignoriert und beim danach nochmal ausführlicher belesen, habe ich dann auch tatsächlich immer wieder die Meinung gelesen und gehört, dass in diesem Falle tatsächlich die Nebensachen, vor allen Dingen die School-Stories, noch mal besser sind als die Hauptgeschichte. Okay. Und ich hatte das sowieso schon voll so im Hinterkopf und jetzt habe ich definitiv vor, noch mal zurückzugehen, um diese School-Stories nachzuholen.
Ja, es gibt ja bei Judgment so ein bisschen das Problem, dass wir in der Vergangenheit mal so Aussagen hatten von einerseits Publisher und also wo der Publisher von Judgment, also Sega, in Konflikt stand mit dem Management von Takuya Kimura, dem Schauspieler und Hauptdarsteller von Judgment. Weil es da irgendwie Konflikte gab in der Art und Weise, wie sich die beiden Parteien die Zukunft vorstellen und dadurch die Frage von möglichen weiteren Judgment-Spielen halt so ein bisschen in der Luft schwebt. Aber jetzt gibt es parallel dazu auch, also berichtet Kotaku, gibt es wohl Pläne, die noch nicht finalisiert sind, noch nicht offiziell sind, für eine potenzielle Live-Action-Serie von Judgment, die den Titel tragen soll The Unjudged. Und irgendwas mit Unjudged ist auch im japanischen Originaltitel vom letzten Judgment drin, deswegen, oder vom ersten Judgment, deswegen ergibt es da auf der Ebene Sinn.
Ich glaube, der erste Teil ist Judge Eyes.
Würde bei uns dann wahrscheinlich anders heißen, genau, Judge Eyes, so ein cooler Name. ist aber wie gesagt noch nicht final und es gibt wohl auch Pläne für einen Film parallel dazu. Das fände ich irgendwie witzig, wenn wir dann sure. Also ist dann die Alternative, das alternative Universum, dass wir keine Spiele mehr haben, aber dafür Film und Serie? Oder kommen dann trotzdem noch, heißt das quasi, okay, die haben sich irgendwie geeinigt und da kommt noch mehr?
Ich würde es stark zum Zweiterem sendieren, weil es würde mich sehr wundern, wenn sie eine Judgment-Serie oder einen Film planen, aber ohne den Hauptdarsteller, der ja auch ein riesiges Gesicht ist in Japan.
Nee, es geht ja auch spezifisch um den Hauptdarsteller. Ja, also genau. Das ist wirklich dieses Gerücht bezieht sich darauf, dass es mit dem Hauptdarsteller
okay, ja.
ist.
Ich bin nicht so ganz überzeugt von der Idee, muss ich gestehen, weil ich glaube, Judgment als Film oder als Serie kann sehr, sehr leicht eine sehr austauschbare ja, Police Procedural als Serie werden oder halt so ein Detektivdrama als Film, wo dann viel der Identität verloren gehen kann. Das ist für mich jetzt nicht so inhärent spannend wie jetzt meinetwegen einen Ace Attorney oder auch ein Yakuza, obwohl es auch viele Yakuza-Filme gibt, da finde ich.
Ja, wir haben ja mal einen Yakuza-Film zusammen geguckt.
Genau. Bei Judgment habe ich dann so ein bisschen eher das Gefühl so, ich weiß nicht, ob ich das brauche, ehrlich gesagt.
Nee, also geht mir da auch sehr ähnlich. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt brauche. Es gibt halt so Sachen wie den Ace Attorney-Film, den ich wirklich sehr unterhaltsam finde, wo ich mir denke, okay, wenn man da den richtigen Regisseur ransetzt, dann kann das auch was werden. Dem ist hier sicherlich auch so, aber es ist jetzt basierend auf so einem sehr vagen Gerücht, wo es halt keine Details dazu gibt, ist es noch so ein, ne, warten wir es mal.
Sure, we'll see.
Ich würde lieber die Spiele nehmen, sag ich es mal so.
Ja.
Aber passend dazu gibt es auch News über die Zukunft von Toshihiro Nagoshi, der ja vorher, also ne, Erfinder der Yakuza-Reihe, hat jahrelang bei Sega gearbeitet, bei dem Studio und hat die Yakuza-Spiele mitgemacht, war später dann eher so in einer Produzentenrolle, nicht mehr so nah dran an der Spieleentwicklung und ist ja dann neulich von Sega weg, um jetzt mit NetEase ein neues Studio zu gründen, das tatsächlich einfach Nagoshi Studio heißt.
Ja.
Nagoshi Studio.
Ja, den Kojima Productions Weg gegangen, genau.
Exakt. Und es sind 8 Gründungsmitglieder, die kommen auch tatsächlich alle von RGG beziehungsweise von Sega. Und
alles Männer, leider,
so
habe ich gesehen.
Und er sei von Sega weg, um nicht mehr immer das Gleiche zu machen, sagt er, um weniger Limitierungen zu haben, die es wohl bei NetEase geben soll. Und wieder näher dran zu sein an der Spieleentwicklung selbst. Sie sagen, ihr erstes Spiel soll Large Scale werden, also was Großes, dass sie es so bald wie möglich ankündigen wollen und dass es halt, dass sie Dinge machen wollen, die sie vorher nicht machen konnten.
Binary Domain 2. Konnten sie nicht machen.
Konnten sie nicht machen.
Wollen sie jetzt machen.
Also sie müssen es jetzt anders nennen.
Ja, ich bin da, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen. So, bin da langsam ein bisschen in meiner Erwartung, denn ich hatte schon das Gefühl, dass mir die Änderungen, die merkbaren Änderungen in der Yakuza-Reihe ganz gut gefielen, weil Yakuza früher halt ein wirklich ziemlich hart masochistisches. Ich hatte Macho im Kopf, dann habe ich masochistisch gesagt. Entschuldigung, es war ein Macho-Game. Ein ziemlich krasses Macho-Game, das seine weiblichen oder nicht Cis-Charaktere regelmäßig echt schlecht behandelt hat und zu einer Comedy-Szene haben werden lassen, die sehr schlecht mit denen umgeht. Und das ging dann ja auch so weit, dass einzelne Szenen auch rausgeschnitten und verändert wurden für die Remasters. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Und da hat man sehr gemerkt, dass über die Jahre sich das sehr verändert hat. Und ich kenne die Gründe natürlich nicht, aber es wurde ja schon sehr offen darüber gesprochen, dass eben eine neue Generation an Entwicklern innerhalb der Yakuza-Studios herangezogen wurden, um das zu übernehmen. Und in meines Eindrucks nach hatte das durchaus einen recht unmittelbaren Effekt darauf, wie Geschichten erzählt werden und welche Richtung diese Geschichten einnehmen. Und da frage ich mich jetzt, okay, sehen wir davon was bei diesem Studio oder sind wir dann wieder zurück dabei, dass irgendein Transmann mich durch eine Stadt jagt und ich panisch vor ihm wegrenne, weil der Transmann
also
findet mich hot,
geht. Ich hoffe nicht, dass sie das meinen,
genau.
Dinge, die sie nicht
Wer weiß. Und ich glaube, ist jetzt für mich nicht so ein Ding, wo ich sage, ich will nicht, dass die Spiele entwickeln. Es ist nur so eine leichte Befürchtung, die ich halt habe, dass das etwas regressiv sein könnte. Aber ich werde natürlich gespannt drauf blicken.
Ich glaube ehrlich gesagt, also ich hoffe und glaube auch nicht, dass es darum geht oder in irgendeine Richtung.
Nein, ich glaube auch nicht, dass das der Wille ist.
Ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass du nicht mehr diese Art von Spiel machst. Also mich würde jetzt sehr wundern, wenn das nächste Spiel wieder irgendwas mit Crime und einer japanischen Stadt ist, sondern das wird jetzt irgendwas mit Space oder Fantasy.
Ich kann
Fantasy.
Mir irgendwie nichts anderes vorstellen mit dem Mann. Ich weiß
oder,
es auch nicht.
Oder es wird ein übelstes Arcade-Spiel, aber Large Scale passt dann halt nicht so richtig dazu. Ja. Aber er hat ja auch eine Arcade-Vergangenheit mit Super Monkey Ball und F-Zero-Spielen. Mhm. Und sowas fände ich halt auch interessant.
Ja,
also
wenn
ein komplett
ganz
anderes Genre
ja,
könnte es
wäre super cool, ja.
So, großes Puzzlespiel oder so.
Sure.
Keine Ahnung. Gut, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Wir kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/schuckt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de/schuckt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Onlinehändler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weitershoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem Get-Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time2Drei und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Mittwoch spielte ich etwa eine Runde .hack GU Last Recode und war positiv überrascht von dieser sehr dummen, aber auch sehr guten Isekai-Story. Die Aufzeichnung davon gibt's bei Time2Drei nebst neuer Folgen von Phoenix Wright. Am Donnerstag warfen wir uns gegenseitig Frisbees an die Birne in Windjammers 2 und holten No More Heroes 3 aus dem letzten Jahr nach. Die Aufzeichnung davon findet ihr auf unserem Hooked YouTube-Channel. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Windjammers 2, auf dessen Release ich jetzt schon eine ganze Weile gewartet habe. Das hat sehr lange gedauert, sehr viel länger, als ich dachte, dass es dauert. Mhm. Windjammers 1 ist ja vor diversen Jahren dann auch mal im Westen erschienen, nachdem es sehr lange Zeit auf Neo Geo und Arcades reduziert
ist
verbannt
in Amerika,
war.
Amerika ist es erschienen, oder?
In Amerika, ja. Bei uns gab es das aber, soweit ich weiß nicht. Und Windjammer ist ein super Spiel. Ist so ein arcadiges Spiel, in dem du quasi Tennis spielst, aber halt mit Frisbees. Mhm. Und du versuchst dann, die Frisbee ins quasi Tor zu schießen. Aber das Tor ist der gesamte linke oder rechte Spielfeldrand, je nachdem, auf welcher Seite du spielst.
Wie Pong.
Und auch, genauso wie Pong. Und auch wenn du die Disc lobst, also so nach oben wirfst und sie auf dem Boden landet, gibt das auch Punkte für dich. Und dieses Spielprinzip war super toll umgesetzt, sehr schön. Also die Beschleunigung der Disc, die immer schneller werden konnte und die dann so geflippert ist von dem Spielfeldrand und teilweise auch von den Schikanen in der Mitte im Netz quasi. Mhm. Das war ein super Spielkonzept. Und jetzt bei Windjammer 2 wurde das ein bisschen erweitert. Jetzt kannst du die Frisbee auch mit einer Extra-Taste wegschlagen von dir auf zwei verschiedene Arten und hast ein paar mehr einfach Moves bekommen, die dir einfach mehr Möglichkeiten geben, mehr taktische Möglichkeiten. Und dieses Spielprinzip funktioniert in Windjammer 2 immer noch hervorragend. Wir haben das ja auch im Stream zusammengespielt, haben ein bisschen gegeneinander gezockt. Ich habe es gegen meine Freundin ein bisschen gespielt und ich habe online ein bisschen gespielt. Und
ich auch das alles mittlerweile.
Ah, sehr schön. Mhm. Und hatte da wirklich meine Freude mit. Es ist halt ein Spiel, bei dem es auch sehr schnell dazu kommen kann, dass man mega aufs Maul kriegt in bestimmten Situationen. Gerade am Anfang, wenn man noch dabei ist, so ein bisschen reinzukommen, weil sich es dann teilweise unfair anfühlen kann. Aber wenn mal so der Funke überspringt, so dieses, okay, ich sollte nicht immer sofort hindashen zur Frisbee, weil der Dash immer so einen kleinen Cooldown-Zeit hat und du dich dadurch auch in eine Falle manövrieren kannst sozusagen. Und du halt die verschiedenen Moves, die du hast, auch taktisch einsetzen musst. Aber wenn das mal passiert, dann macht das richtig viel Spaß. Und dann hatte ich auch ein paar richtig knappe Matches online. Muss aber direkt dazu sagen, wir haben einen Code bekommen auf der PlayStation. Und auf der PlayStation habe ich jetzt auch zum Beispiel viel den Singleplayer gespielt, wozu ich gleich noch was sagen will. Aber das Spiel ist auch im Game Pass auf Xbox. Mhm. Und das ist fürs Online-Play ein meilenweiter Unterschied, weil ich gehe zur Primetime nach 20 Uhr in PlayStation ins Online-Menü und da wird mir ja wirklich angezeigt, wie viele Leute online sind. Mhm. Und da steht irgendwie 35.
Uff.
So. Ja. Also irgendeine krass zweistellige Zahl.
Ja.
Und ich gehe zur gleichen Zeit in Xbox Game Pass und da steht online 500 noch was, Leute. Was jetzt auch nicht mega viel ist, aber halt sehr viel mehr. Und du findest tatsächlich schneller Ranked Games. Und ich hatte das Gefühl, sie laufen auch ein bisschen besser, aber das kann auch einfach sein, dass ich Glück hatte.
Mit das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil wenn insgesamt nur 35 Leute spielen, dann wirst du ja sicherlich auch einfach mit weiter entfernten Leuten verbunden
genau,
werden.
Genau, das ist sehr gut möglich. Und das Spiel benutzt Rollback Netcode, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da irgendwas groß laggt, aber es kann halt sein, dass so ein Input-Delay, das stellt sich automatisch ein, dass so eins dazukommt, gerade wenn du ein bisschen weiter weg bist und dann merkst du halt schon im Movement deines Charakters, okay, es fühlt sich gerade ein bisschen anders an. Im besten Falle merkst du es aber gar nicht. Und das hat mir auf der Xbox deutlich mehr Spaß gemacht, das online zu spielen. Deswegen direkt an dieser Stelle die Empfehlung, wenn ihr es wirklich online spielen wollt, würde ich wirklich zur Xbox-Variante
oder PC, zählen. Weil die
oder,
sind ja cross.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Oder halt zum PC, weil die über Crossplay miteinander spielen können. Ich weiß nicht, wie es auf der Switch aussieht.
Ja, soweit ich mich da informiert habe, ist die Switch für sich alleine gestellt. Die PS4 hat mit PS5, die PC-Version hat mit der Xbox-Version und die Switch-Version ist für sich selbst.
Ja,
das ist, soweit ich weiß.
Soweit ich weiß auch. Und ich weiß jetzt aber nicht die Zahlen von der Switch-Version, also wie viele Leute da dann online sind. Das Ding ist nämlich, im Singleplayer hast du nicht so viel zu tun. Du hast halt quasi kein Tutorial. Es gibt so eine PowerPoint-Präsentation über die Moves im Spiel, die auch nicht sehr eindeutig ist. Also da fehlt auch eindeutig Information. Das Spiel ist sehr schlecht, sich dir beizubringen.
Ja.
Das musst du alles ausprobieren und du kannst es nicht mal in einem Trainingsmodus ausprobieren. Also es fehlt auch eindeutig ein Practice-Mode, wo du einfach nur sagen kannst, okay, der NPC soll sich mal nicht bewegen, ich will einfach nur mein Movement üben oder sowas. Und das geht nicht. Du kannst halt Arcade machen, einen Arcade-Modus gehen, wo du so 5 Matches spielst gegen NPCs plus noch 2 Bonusrunden. Und das ist niedlich, das kannst du auf 3 Schwierigkeitsgraden machen. Das ist ganz schön präsentiert auf so einer Overworld-Karte. Aber es ist nichts Besonderes. Mhm. Du spielst halt nur 5 Matches gegen NPCs, die in der Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigen. Die 2 Bonusrunden sind ganz niedlich, wo du einmal so, wo einmal so mehrere Disks auf dich geschossen werden und du musst die versuchen, alle zu kriegen. Und das andere ist, was es auch im Original gab, so ein Ding, wo du eine Frisbee wirfst und dann steuerst du einen Hund, der die Frisbee fängt.
Ja.
Und du versuchst, so weit wie möglich zu kommen. Und wie gesagt, das ist niedlich, aber das machst du halt 1-2 Mal. Und dann hat der Reiz sich auch schon wieder getan damit, weil du möchtest ja gegen andere Leute spielen. Und das ist sehr schade, weil auch online kannst du nicht einen Raum aufmachen zum Beispiel einfach und dann Leute da reinkommen lassen, kannst keine individuellen Regeln festsetzen groß online. Und das ist eine verpasste Chance. Also das Spiel ist insgesamt. Und das tut so weh, das finde ich so frustrierend bei so einem Spiel, das mir in seinem Kern so viel Spaß macht. Es ist zu wenig.
Es wirkt so ein bisschen wie der Port eines Arcade-Spiels ohne erweiterte Features. Weißt du, dass du hier nur ein Arcade-Spiel hast, ohne die eigentlichen Sachen, die dann der Home-Release zusätzlich bekommen würde.
Das ist ja auch das Krasse, weil du hast ja wirklich exakt die Features, die Windjammers hatte, Windjammers 1 in seinem Release. Dem hatten sie ja auch Online-Play hinzugefügt und so ein Kram. Aber da war es halt so dieses Ding, naja, okay, es ist erstmal nur dieser Port.
Genau, der Sinn erschließt sich da mir auch nicht ganz von Windjammers 2, weil es ja wirklich ein sehr, sehr ähnliches Spiel ist, das dann einige erweiterte Funktionen dann noch bekommt hat in seiner Steuerung. Aber es ist schon wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. Und wie gesagt, ich habe die gleiche Spielerfahrung wie du. Ich habe das zuerst hier mit dir gespielt und da hatte ich dieses sehr frustrierende am Anfang, wo du mir übelst auf den Sack, oder es war nicht sehr frustrierend, ich war okay damit, aber ich habe halt übelst auf den Sack bekommen von dir, weil man dieses Spiel dann wieder erstmal nochmal neu lernen muss, aber bereits im Stream habe ich gemerkt, wie ich ein bisschen besser wurde und das hat sich dann auch zu Hause fortgesetzt. Ich habe dann irgendwie 5-6 Online-Matches gemacht, die alle super liefen und dann auch ein bisschen gegen meine Partnerin gespielt, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, wo sie dann nochmal da durch musste mit diesem frustrierenden Ding. Und ja, für mich ist es auch ein enttäuschender Release, auf jeden Fall, obwohl der spielerisch so genauso gut ist, wie ich es mir erhofft habe, weil das nicht, also das ist einfach nicht etwas, was ich von einem Spiel erwarte, dass wir zwar, auch wenn es nur 20 Euro sind, was daran enthalten sein sollte. Ich erwarte mir im allermindestens ein Tutorial und einen Trainingsmodus, wie du sagst. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, erhoffe ich mir auch einen Arcade-Modus, der ein bisschen mehr macht. Ich erhoffe mir ein paar mehr Stages, die ein bisschen verrückter werden mit dem ganzen Ding, weil die sind dann schon alle eigentlich recht straight das, was man sich denkt, was die Stages halt so sind. Und das eine hat dann mal ein extra, und das andere hat dann mal ein extra, aber sehr viele von denen sind dann auch sehr das, was du halt denkst, was sie sind. Und
ja, vielleicht kann ich da nochmal kurz ergänzend sagen, die Stages unterscheiden sich halt in dem Sinne, dass die du kriegst immer unterschiedlich viele Punkte, je nachdem, wo deine Frisbee beim Gegner landet. Mhm. Und das ist immer in so Felder markiert. Also manche Spielfelder, da kriegst du 5 Punkte, wenn die in die Ecke kommen, die Frisbees. Und wenn sie einfach nur horizontal die Wand hinten treffen, dann gibt es nur 3 Punkte. Mhm. Und 2, wenn sie fallen. Aber diese Punkteverteilung kann sich komplett ändern. Ja. Und manchmal gibt es auch diese kleinen Gates in der Mitte des Spiels, wo die Frisbees dran abprallen können, was das Spiel verändert. Und dann gibt es noch eine Stage, die halt wirklich, wo sie sich mal was ausgedacht haben, eine Casino-Stage, wo in jede Frisbee, die geschmissen wird, hat einen anderen Punktestand. Ja. Also die Frisbee selbst bestimmt, wie viele Punkte du kriegst. Und das geht dann bis 8 Punkte hoch, aber auch runter bis 1. Genau. Und das ist halt sehr lustig.
Sowas meine ich halt, dass ich glaube, ist sehr viel Potenzial bei diesem sehr abgefahrenen Spielprinzip gegeben hätte, davon mehr zu machen, mit den Toren mehr zu machen, mit den Spielfeldern allgemein mehr zu machen. Und das gibt's alles leider nicht. Und das sorgt dann halt sehr dafür, dass man so das Gefühl bekommt, hier die Demo zu spielen für Windjammers 2. Aber es ist einfach komplett Windjammers 2, was einfach ein bisschen schade ist und wo was ein bisschen verwirrend ist, weil das so lange entwickelt wurde und das merkt man diesem Titel qualitativ an, aber nicht in seinem Umfang.
Naja, ja, und dann hat es auch noch so ein bisschen Playtesting, also es wirkt, als ob Playtesting an manchen Stellen fehlt, weil wenn zum Beispiel ein Match fertig gespielt hast, dauert es zu lange, bis die Punkte abgerechnet werden und bis dann der Button-Prompt kommt für, okay, ich möchte weitermachen, ist in einem Arcade-Modus genauso. Das heißt, da fehlt so ein bisschen die Snappiness.
Ja.
Oder auch, dass du, wenn dann der Übergang kommt zum eigentlichen nächsten Match, du zu schnell bestätigen oder zurückdrücken kannst, um aus dem Charakter-Auswahlbildschirm rauszukommen. Mhm. Also auch da, das kann sehr leicht versehentlich passieren. Das ist auch ein bisschen komisch. Und ich finde halt okay, ein Spiel zu machen, wo der Fokus das Online-Play ist, aber dann möchte ich da auch ein bisschen was machen können. Also dann hätte ich gerne ein besseres Progressionssystem, nicht halt nur Ränge.
Du hast einen Ranked-Mode.
Genau, und ich kann halt meinen Rang erhöhen und das ist halt
runtermachen wieder,
je nachdem, ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Kannst auch Punkte verlieren.
Aber mehr gibt's da wirklich nicht.
Und es gibt 10 Charaktere, die sich halt in ihren Stats unterscheiden und in ihren Specials und das ist auch cool. Aber auch da wäre es cool gewesen, mehr zum Freischalten zu haben.
Oder Kostüme.
Es gibt noch einen extra Geheimcharakter.
Okay.
Wenn du zwischen 4 Charakteren im Kreis immer ganz schnell hin und her cyclest, wird der im Charakterauswahlbildschirm freigeschaltet.
Weird.
Das ist ein lustiger Fun-Charakter.
Zwischen 4 Charakteren im Kreis.
Ich glaube, der heißt er einfach Discman? Er hat so einen ganz komischen. Mhm. Der ist lustig. Hm. Aber sowas mag ich auch. Bin ich totaler Fan von solchen kleinen Secrets. Aber es ist halt, ich will ja euch Windjammers 2 empfehlen.
Ja.
Weil wenn ihr.
Also, und wenn ihr Game Pass habt, tue ich das auch.
Genau, wenn ihr Game Pass habt, ist es ja sowieso, da gibt es ja keine Hürde darüber, das mal auszuprobieren. Und dann merkt ihr, glaube ich, sehr schnell, ob euch das Spaß macht. Aber die Frage ist auch da, wie lange bleibst du dran, wenn du wirklich nur online spielst? Die beste Erfahrung ist halt auch hier nach wie vor, denke ich, wenn man sich auf der Couch versammelt und gegeneinander spielt.
Ich würde dir ein widersprechen, dass man das sehr schnell merkt, weil es eben keinen Trainingsmodus oder sowas gibt, glaube ich, dass man am Anfang sehr schnell merkt, dass es keinen Spaß macht.
Vielleicht gibt es auch eine Hürde.
Genau, ich glaube, das ist halt dieses selbstgebaute Problem, dass du durch Game Pass sehr viele potenzielle neue Spiele gewinnst, aber die dann vor ein Menü steckst und dann sagst, so, jetzt lass ich mal von den einfachen Gegnern, die super nicht einfach sind, im Arcade-Modus zerstampfen oder online zerstampfen. Und ich hatte ja das Glück, dass wir das vorher gemeinsam einfach spielen konnten. Wenn du das nicht hast, ist richtig, richtig, richtig doof. Und da musst du dann, glaube ich, schon eine halbe Stunde dich durchbeißen, vielleicht den einen oder anderen Foren-Post lesen, weil ich habe dir auch ein paar Fragen gestellt, weil ich diesen Tutorial-Bildschirm auch nicht verstanden habe, dass du mir halt erklären konntest, damit musst du das und das machen. Und das ist halt schade, dass du so viel Arbeit da reinstecken musst, um Windjammers genießen zu können. Aber ich glaube, das ist gerade echt nötig.
Genau, so ein augenscheinlicher, sehr leichtherziges Spiel, das super aussieht und sich super anhört.
Und das also, aber, dass ja auch leichtherzig ist, das ist ja die Sache, das ist ja eigentlich intuitiv. Du kannst dieses Spiel ja sehr spaßig spielen, indem du einfach nur mit der A-Taste agierst. Ja, wenn du dashen kannst und werfen kannst, dann hast du ja erstmal alles gemacht und der ganze andere Quatsch, der wird dann später vielleicht mal relevant, aber auch nicht zwingend. It's fine, probably. Ganz oft passiert einfach verrückte Dinge und du weißt selbst nicht so exakt genau wieso und das ist auch okay. Aber einfach, es wäre so einfach gewesen, dich daran zu führen. Das ist ja die Sache, es wäre so einfach gewesen. Ja. Und sie haben.
Und ich meine, wenn du gegen jemanden spielst, der auf dem gleichen Level ist, dann macht das ja auch schon Spaß.
Ja.
Aber dieses gleiche Level dir zu geben auf NPC-Ebene, das macht das Spiel nicht wirklich. Und dann online bist du halt dem Matchmaking ausgesetzt. Ja. Und da kannst du halt schnell jemanden treffen, der sich schon ein bisschen besser auskennt. Online gibt es auch leider nur Also du machst ein Match bestehend aus Best 2 out of 3,
ja,
und danach hast du nicht nochmal die Möglichkeit, ein Rematch zu machen mit dem.
Das geht im normalen Mode, das geht nur nicht im Ranked Mode.
Ja, im Ranked Mode.
Genau, im normalen Quick Match Mode, da geht das, wenn beide sagen ja.
Ich würde das auch gerne ranken können.
Ja.
Ja. Naja, also das ist so.
Ich glaube, es geht nicht, weil die nicht wollen, dass du.
Deswegen, das basierend auf all diesen Informationen, ist es ein Spiel, was ich mir trotzdem geholt hätte, wenn wir jetzt nicht einen Code bekommen hätten, weil ich dieses Spielprinzip so sehr mag und ich ein totaler Fan davon bin. Aber jetzt habt ihr diese Informationen auch, jetzt könnt ihr das für euch so ein bisschen selbst entscheiden. Guckt euch vielleicht ein paar Videos an. Wir haben es im Stream gespielt.
Ja.
Es gibt von Windjammers 1 auch Time to 3 Folgen bei uns.
Sehr gute.
Sehr gute. Wo wir wirklich zu viert waren mit Leo und Mats. Das war sehr, sehr lustig. Und ich glaube, das kommt super schnell rüber, warum das auch ein tolles Spiel ist.
Ja.
Es ist halt, wie gesagt, einfach frustrierend, wenn dann so viel liegen gelassen wurde. Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Dotemu große Pläne haben, da jetzt noch mehr reinzustecken.
Würde mich jetzt auch wundern. Wenn so lange entwickelt wurde für das, dann scheint das ja einfach alles zu sein, was sie gerade machen können.
Denke ich auch. Nun ja. Wir kommen zu einem Spiel, das wir verpasst haben im letzten Jahr, aber das du gerade nachholst. Wir haben es auch im Stream einmal angespielt, nämlich No More Heroes 3. Das gibt es exklusiv auf der Switch für momentan immer noch 60€ und ist, wie der Name schon sagt, der Nachfolger der No More Heroes-Reihe. Diesmal auch tatsächlich wieder von Suda51. Ein Spiel, auf das du dich gleichzeitig gefreut hast. Ich glaube, damals war aber auch immer noch so ein bisschen dieses die Technik.
Genau, und ich muss sagen, das war dann im eigentlichen Spielerlebnis dann ein überraschend kleiner Faktor nur, weil diese Technik in den linearen Sequenzen, also in den Bosskämpfen und allem, was drumherum passiert, wirklich voll in Ordnung ist. Also da läuft das Spiel flüssig mit seinen 60 Frames, da hat das Spiel auch eine vernünftige Auflösung und es spratzt und blitzt überall bunt herum und es sieht wirklich richtig gut aus, finde ich. Natürlich immer in dem Maßstab eines Nintendo Switch-Spieles, aber da sah es dann wirklich auch ganze Ecke besser aus, als ich das erwartet hätte. Auseinanderfallen tut es dann halt in der Sekunde, wo du die offene Welt betrittst. Die offene Welt ist aber ignorierbar, würde ich sagen. Da stecken ganz, ganz viele Collectibles sind da versteckt, mit denen du Geld und sonstige Währung sammeln kannst, musst es aber auch nicht so wirklich machen und dann kannst du in der offenen Welt ansonsten einfach sehr straight zu den Kämpfen hinfahren, die du machen musst und dann fährst du wieder oder teleportierst dich vielmehr zurück zu der Hauptgeschichte. Deswegen auf der technischen Seite hat mich nur das gestört, was mir egal war im besten Fall.
Okay, ja, du hast uns ja im Stream auch ein bisschen was gezeigt. Das ist ja, im Kern ist es ja ein Third-Person-Action-Spiel.
Ja.
Und die offene Welt scheint da so ein bisschen in Konflikt mitzustehen, weil du ja auch meintest, dir wäre zum Beispiel lieber, einfach lineare Levels zu haben und die einfach durchzuspielen mit den Bossen am Ende, als jetzt diese Struktur von, okay, ich muss jetzt ein bisschen Busywork machen, um überhaupt erst zum nächsten Boss zu kommen. Und die Bosse sind so auch ein bisschen der Story-Setup, weil du auch in den Vorgängern immer so eine Rangliste hattest, die du dich hoch assassinierst. Und hier ist es auch so, nur diesmal mit Aliens, die Welt erobern. Und das ist ja eigentlich ein cooler Setup.
Sehr.
Aber auch das Busywork ist ein Teil von No More Heroes 1 gewesen. Und jetzt ist es halt anderes Busywork?
Es ist schlechteres Busywork, weil das Busywork vorher zumindest was auszusagen hatte und sich sehr logisch und, wie ich finde, auch auf eine spaßige Art in den Rest dieses Spieles eingefügt hat, weil das alles eine große Parodie war und dieses No More Heroes ja keine vierte Wand besitzt. No More Heroes spricht die ganze Zeit mit dir als Spieler und hat ein eigenes Universum, nur in dem Sinne, dass es manchmal so tut und manchmal nicht, um dich als Spieler zu unterhalten oder zu verwirren. Ich kenne kein anderes Spiele-Franchise, was so agiert mit seiner eigenen Lore und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und dass du dann währenddessen halt in dieser Stadt Santa de Troy rumfährst und Rasen mähst oder Müll sammelst oder Kokosnüsse vom Baum hauen musst, um Geld zu verdienen.
Wie sehr das nach Animal Crossing klingt.
Ja, um dann Geld zu verdienen, um den nächsten Typen ermorden zu können. Das ist so herrlich blöd und so herrlich neu und innovativ irgendwie, obwohl du das, was du machst, dann halt total gleichmäßig und langweilig im Kern ist. Aber es passt so gut zu dieser Franchise. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall, weil was du jetzt machst, sind ebenso langweilig wiederholbare Tätigkeiten. Die Tätigkeit ist jetzt aber nicht mehr, ich gehe Rasenmähen oder sowas, das kann ich optional auch noch teilweise machen, sondern die Tätigkeit, die du machen musst, ist, dass du Kämpfe halt hast, dass du einen bestimmten stellen musst auf der Map und dann wirst du teleportiert in das immer gleiche Schlachtfeld oder immer gleichen 2-3 Schlachtfelder, wo du dann 3-4 Gegner hast, die wovon es jetzt auch nicht unglaubliche Mengen gibt, und dann besiegst du die und dann hast du wieder eine Ladezeit und dann bist du wieder in der offenen Welt und dann machst du das noch 2-mal. Und das ist dann eigentlich spaßiger, weil das Kampfsystem richtig gut ist, finde ich, von No More Heroes 3, vor allen Dingen. Also das, ich mochte das immer ganz gern und 3 hat da wirklich nochmal einen echten Schritt nach vorne gemacht und das fühlt sich richtig, richtig klasse an, wie ich finde. Deswegen ist es eigentlich erstmal spaßiger, aber weil das dann so losgelöst vom Rest dieser ganzen Präsentation ist und viel weniger gut in die ansonsten so sich so wenig ernst nehmende Geschichte passt und die so ständig überraschende Geschichte und die Tätigkeiten, die du durchführst, ist es für mich dann doch wieder viel langweiliger gewesen. Ich hätte viel lieber ständig irgendein dummes Minigame gehabt, das mir dann vielleicht nur 5 Minuten Spaß macht, ich muss dann 20 Minuten machen, aber immerhin lache ich dann irgendwie noch darüber, dass ich das gerade machen muss und dass die exakt wissen, wie langweilig das ist. Das hat so eine Metaebene, die hier verloren geht und wo sie bereits im zweiten Teil, finde ich, auch einen interessanten Mittelweg gefunden haben, den ich glaube ich, der mir ein bisschen weniger gefallen hat, aber wo ich sage, gut, dass ihr das so versucht habt, wo sie nämlich gesagt haben, wir nehmen die offene Welt komplett raus, alles menübasiert und die Minispiele, die ich jetzt machen muss, sind jetzt so 8-Bit-Spiele, die so ein bisschen sich an alten Klassikern orientieren. Das war wieder etwas, das war wieder eine andere Idee, die mir gut gefallen hat und jetzt gehen sie zurück zu der offenen Welt, aber ersetzen diese eine ganz lustige Idee, die so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal war, durch, ja, hier sind Wellenkämpfe oder nicht noch nicht mal Wellen, hier ist ein einzelner Kampf. Das ist ermüdend, würde ich sagen. Das ist etwas, wo ich froh war, dass auf der Switch war, weil das habe ich dann so oft so nebenbei in der Bahn gemacht, da hat es dann super gepasst, wenn ich einen Podcast gehört habe oder sonst irgendwas. Trägt sich aber dann trotzdem für mich noch durchaus durch seinen extrem spaßigen und starken, ja, Main-Content, würde ich mal sagen. Ja,
genau. Es ist halt ein bisschen schade, dass du so kämpfen musst, literally, um da hinzukommen, weil das ist halt das Ding, ne? Du sagst ja, okay, mir wäre es lieber gewesen, diese anderen Tedious-Aufgaben zu machen, aber noch besser wäre ja eigentlich, gar keine Tedious-Aufgaben zu haben. Also vielleicht mal eine als Kommentar, aber im besten Fall macht alles Spaß.
Ja.
So, warum können wir dieses Szenario nicht haben mit No More Heroes?
Ja, ich bin da sehr hin und her gerissen, weil ich glaube auch, dass du keinen Spaß hast, kann Spaß machen auf dieser Ebene.
Das glaube ich auch, aber ich glaube, man läuft sehr schnell in die Falle von, guck mal, was wir persiflieren, während wir
absolut
machen, was wir persiflieren.
Das macht No More Heroes ständig. Ja, das macht zu der Fiktion allgemein ständig.
Kann halt auch sehr frustrierend
absolut sein. Und bei No More Heroes konnte ich viel einfacher verzeihen.
Okay.
Weil es halt zumindest weird und Zuder war. Und Kämpfe gegen die immer gleichen 10 Gegner sind jetzt nicht so wirklich weird und Zuder.
Dann red doch mal über diese Weirdness. Ich meine, wir haben sie im Stream schon ein bisschen gesehen, weil, mein Gott, das sind allein schon 5 verschiedene Stile, die dort angewendet werden. Mhm. Aber
Das ist dann auf der inszenatorischen Ebene, ne? Dass das am Anfang vor allen Dingen passiert. Aber das macht das Spiel eben auch weiter auf spielerischer Ebene. Du hast diese Liste mit 10 Aliens, die du erledigen sollst, aber wie du dann wirklich durch dieses Spiel progressst und wie du gegen die kämpfst und gegen wen du dann kämpfst, das kannst du trotzdem nie so wirklich vorher absehen. Es passiert gelegentlich, dass du gar nicht kämpfst und plötzlich ein ganz weirdes, anderes Minispiel hast und dann musst du doch kämpfen, aber gegen jemanden anderen. Es macht sehr, sehr viel Spaß, den nächsten Kampf zu starten, weil du gar keine Ahnung haben kannst, was jetzt passiert, was nicht passiert. Und weil dieses Spiel so offensichtlich auch, wie gesagt, ohne die vierte Wand mit dir darüber lacht oder nicht darüber lacht und weil du regelmäßig Gedanken hast und Travis die einfach im Spiel ausspricht, genau so, inklusive, dass er sagt, dass dieses Spiel sollte doch eigentlich das und das machen, what the fuck is this? Und das hört nicht auf bis zum Ende des Spiels und das ist sehr, 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 sehr kurzweilig und hat mir viel, viel Freude bereitet. Ich glaube, mein Lieblingsding, und das ist, ich will hier nicht spoilern, keine Sorge, aber also meine Lieblingssache war, als ein Charakter vorkam, das ist ein Charakter aus anderen Zuder-Spielen, aus Silver Case konkret. Und das ist ein großer Charakter in Silver Case. Der kommt dann hier vor, oder zumindest heißt der genauso, und die sagen so auch, ey, schön, dich wiederzusehen, weil der, glaube ich, vielleicht auch mal in Travis Strikes Again drin war, kurz, aber das weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sagen sie so, ey, ja, cool, dass du da bist. Dieser Charakter sieht aber völlig anders aus als in The Silver Case. Und es ergibt auch gar keinen Sinn, dass der hier ist. Und darüber reden die ausführlich und dann hält der einen ewig langen Monolog. Und während das passiert ist, war ich schon im Wiki, um nochmal nachzugucken, wer ist das denn nochmal? Ja, und ja. Während ich mir durchlas, was der Fakt, was da los ist, warum der hier ist, sein kann, haben diese Charaktere angefangen, genau darüber zu sprechen und sich darüber lustig zu machen. Und das war ein hervorragender Meta-Moment, wo ich mich richtig ertappt gefühlt habe, dass ich irgendwie gesagt habe, was mache ich hier? Das ist kompletter Schwachsinn. This means nothing. Oder natürlich heißt das gar nichts. Genau deswegen ist es hier drin. Und ja, das genieße ich sehr und davon steckt dieses Spiel bis zum Hals voll mit.
Direkt ein Metaverse-Kommentar.
Ja, genau. Und wie gesagt, dann hast du auch dieses Kampfsystem, was wirklich Spaß bereitet, wo du ein simples Upgrade-System hast, wo das aber merkbar sich auch dann, das, wo sich das Spielverhalten ein bisschen durch verändert, wo deine Combo wie ein Killer ist dead stärker und schwächer wird, je nachdem, wie viele Combo-Hits du hast. Das heißt, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, in der 30er-Combo drin bist, dann hast du unten rechts, das haben wir im Stream auch besprochen, da wusste ich es noch nicht, so ein Katzen- oder Tiger-Symbol. Am Anfang ist eine Katze und die wird dann immer größer zu einem großen Pixel-Tiger. Und wenn es eine Tiger ist, dann hast du halt deine krassesten Combos. Das hat damals in Killer is Dead genauso funktioniert. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es in No More Heroes 1 und 2 war. Wodurch dieses sehr simple Kampfsystem, das keine großen Kombos eigentlich hat, also du hast ja keine großen XY-Kombos, sondern du hast mit X deine Kombo und mit Y deinen starken Angriff und das war's eigentlich. Zusätzlich dann noch 4 Skills, womit du Zeitlupe aktivieren kannst oder so ein Turrets quasi und das, wenn das dann alles zusammenkommt, ist das, wirkt das auf dem Papier immer noch ziemlich simpel, aber ist, glaube ich, exakt genug, damit jeder Kampf Spaß macht. Dafür ist das Spiel dann ja auch kurz genug. Ich habe dafür jetzt, glaube ich, 10 oder 11 Stunden gebraucht. Und
bist wirklich durch.
Ich bin durch. Ja. Und ich bin auch durchaus noch ein bisschen rumgefahren zwischendurch. Wenn du es ganz stringent durchzockst und sagst, ich mache jetzt wirklich nur das, was ich machen muss und mache jetzt nicht all diese designated Fights, wie die heißen, um die Assassins freizuschalten, sondern nur die, die ich machen muss, bin ich mir sicher, dass du auch in 6 Stunden oder sowas durchkommen kannst. Okay. Und dafür ist das Kampfsystem halt perfekt geeignet, weil du super einfach reinkommst, weil es super splashy ist, aber genug Tiefe dir bietet, dass es nicht langweilig wird.
Würdest du sagen, es ist Vollpreis?
Für No More Heroes und Suda-Fans ja. Für die wenigen, die halt wirklich da leidenschaftlich dabei sind, wie ich. Also ich hätte jetzt kein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich die 60 Euro dafür bezahlt habe. Für alle anderen aber nicht. Wenn ihr einfach Spaß an Actionspielen habt oder Interesse an Suda-51-Spielen habt, dann würde ich euch viel eher raten, mal den ersten Teil auszuprobieren. Den gibt es für deutlich weniger Geld. Und der ist ja im Kern das gleiche Spiel, wie gesagt, mit ein paar anderen Stärken und Schwächen als der dritte Teil. Und wenn euch das dann gefällt, dann könnt ihr den zweiten Teil kaufen, der auch nochmal weniger kostet. Und wenn euch das dann immer noch gefällt, dann ist No More Heroes 3 bestimmt auch nochmal günstiger. Und vorher müsst ihr sowieso auch noch Travis Strikes Again spielen, was auch günstiger ist. So würde ich daran gehen.
Ist nicht der Punkt, dass
ihr nicht müsst. Nein, müsst ihr nicht. Aber würde ich euch empfehlen. Es ist, das macht Dinge, Travis Strikes Again. Dadurch, dass es so ein wirklich kleineres Indie-Ding nochmal ist, macht es auch nochmal verrücktere Dinge als die großen No More Heroes-Titel. Aber das ist mein Stand. Also wenn ihr schon wisst, dass ihr in dieser Franchise oder generell in dem Sudaverse dabei seid, dann macht ihr hier wenig falsch, weil diese Schwächen kennt ihr im Kern auch schon aus den alten Teilen. Aber für alle anderen ist es, glaube ich, besser, wenn ihr wartet, bis es irgendwie 30 Euro oder ähnlich kostet.
Die gibt es auch alle auf der Switch und der erste Teil, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, kostet 20 Euro.
Was ein super Preis ist.
Wenn ihr einen Einstiegspunkt sucht, genau. Okay, dann ist das doch eine Empfehlung für No More Heroes 3, trotz diverse Kritikpunkte, ne? Aber da scheint das, was du dann magst, das doch sehr stark zu überwiegen. So hört sich das
für mich ganz persönlich auf jeden Fall. Aber ich realisiere absolut, dass das auch eine sehr persönliche Zuneigung für diese Art Spiele und für die Spiele von Suda generell ist.
Okay, ich habe auch etwas aus dem letzten Jahr nachgeholt, das ich dort bereits angefangen habe, nämlich The Great Ace Attorney Chronicles. Das sind ja 2 Spiele. Das ist einmal The Great Ace Attorney Adventures und dann The Great Ace Attorney 2 Resolve. Und dieses erste Spiel, davon hatte ich damals zu Release so die ersten 2,5 Fälle gespielt und dann pausiert. Und jetzt habe ich es mal wirklich beendet in den letzten Wochen und hatte mega viel Freude damit. Also es ist halt erstmal nur das eine der 2 Spiele. Ne? Die sind ja mit einem Abstand von 2 Jahren erschienen. Das hier 2015 und der zweite Teil dann 2017. Und dieser zweite Great Ace Attorney Teil ist auch das bisher letzte offizielle Ace Attorney Spiel.
Echt?
Ja, seit 2017 gab es kein neues Ace Attorney mehr.
So seltsam ohne Grund irgendwie.
Ja, und vor allem damals war es ja 2015 Great Ace Attorney und ich glaube auch Dual Destinies fast im gleichen Jahr. Und dann 2017 2016 Spirit of Justice. Oder nee, dann muss Dual Destinies vorher gewesen sein. Und 2017 Great Ace Attorney 2. Also da gab es mal Schlag auf Schlag Ace Attorney. Zumindest in Japan. Mhm. Für uns dann natürlich jetzt erst im letzten Jahr. Aber finde ich einfach sehr interessant.
Ja.
Und dieser erste Great Ace Attorney Teil habe ich ja damals schon im Podcast berichtet. Den mochte ich daher schon sehr gern, weil es halt dieses klassische Ace Attorney Gameplay ist aus Visual Novel und dann aber auch Adventure-Passagen, die sich auch zweiteilen wieder in einmal eine Investigation-Phase, in der du von Ort zu Ort reist und Sachen untersuchst, mit Leuten sprichst, Informationen sammelst und dann die tatsächlichen Gerichtsfälle, in denen du versuchst, das alles zu lösen. Sie haben halt hier das strukturell ein bisschen mehr durchgewürfelt, dass es nicht mehr exakt auf die gleiche Art und Weise abgespult wird, sondern dass es auch mal ein bisschen anders ist. Vor allem dadurch, dass der erste Fall nur ein Gerichtsfall ist und der zweite Fall ist nur eine Investigation. Und dann der dritte Fall ist wieder beides.
Ja. Gab es das schon mal, dass es nur eine Investigation gab und einen abschließenden Gerichtsfall? Das kenne ich gar nicht aus den zwei Teilen, die ich gespielt habe.
Abgesehen von den Spin-offs, die halt nur Investigation sind, nicht. Nee, ich glaube nicht. Ne? Ja. Nee, gab es nicht. Und es sei denn, in Spirit of Justice kommt irgendwie noch ein Fall, weil das habe ich noch nicht durchgespielt. Das fand ich halt super interessant, dass es da erstmal so ein bisschen Abwechslung bietet. Es ist nicht ganz perfekt in seinem Pacing. Ich finde, es hat gerade im dritten Fall und im vierten vielleicht auch ein bisschen.
Wie viele? Sag's nochmal.
Bitte?
Wie viele Fälle hat es insgesamt?
Fünf pro. Okay. Also eins der Spieler hat immer fünf Fälle. Mhm. Da gibt es so Momente, wo es einfach ein bisschen draggt, wo du so denkst, okay, ich weiß bereits, was hier passiert und ich warte jetzt, bis das Spiel da ankommt und das passiert in Ace Attorney immer mal wieder. Mhm. Hier ist es mir halt nochmal aufgefallen, dass ich so dachte, ja, okay, kommt jetzt mal zum Punkt so. Mhm. Aber ich mag total die neuen Elemente, die sie hinzugefügt haben. Das ist bei Ace Attorney immer sehr Hit or Miss. Sie machen ja meistens so Sachen wie, ah, okay, jetzt kannst du Gegenstände drehen und angucken, das ist jetzt das neue Element. Im nächsten ist es irgendwie eine spezielle Art von Verhör, wo du auf die Animation gucken musst, die sich dann verändert an bestimmten Punkten, was dann teilweise auch annoying sein kann. Hier sind Sachen, die mir durch die Bank weg gefallen. Zum einen können im Zeugenstand mehrere Charaktere stehen und die Charaktere während einer seine Zeugenaussage macht, reagiert mal jemand neben ihn. Und das wird immer sehr deutlich im Interface klar, dass du also das gar nicht groß verpassen kannst. Das
klingt wie so ein Doppel-Pokémon-Kampf.
Das ist ein schöner Vergleich. Und dann kannst du sagen, ey, warum reagiertest du gerade auf die Aussage von dem Zeugen? Mhm. Und dann kommt dadurch eine neue Information zu tragen. Und dann gibt es halt die Summation-Examination oder Examination-Summation. Auf jeden Fall so eine Jury, die jetzt dabei sitzt. Habe ich damals sicherlich auch schon mal erwähnt. Die immer aus anderen Charakteren besteht, was ja irgendwie in der Jury sitzen sechs Leute. Mhm. Und das ist schon krass. Also in jedem Fall hast du sechs neue Leute in der Jury. Also dann kommen auch mal alte Leute wieder dazu, aber immer so leicht verändert, immer so ein leichtes Durchwechseln. Generell gefühlt sehr viel mehr Charaktere in Great Ace Attorney. Halt aber auch welche, die total nur irgendwie acht Sätze sagen oder so, aber trotzdem sehr schöne Abwechslung. Und die musst du dann, also die haben immer ihr eigenes Urteil, ne? Die sagen schuldig oder nicht schuldig und im Hintergrund gibt es so eine große Waage hinter dem Richter und die neigt sich dann zu schuldig oder zu unschuldig.
Ja.
Und das ist auch cool inszeniert, weil die haben so eine Flamme neben sich und hauen dann einmal so auf den Tisch und dann geht diese Flamme zu dieser großen Waage und dann bewegt sich die Waage in die Richtung.
Schade, dass wir uns davon wegentwickelt haben, von diesem schönen System.
Und wenn die halt alle sagen, schuldig, dann hast du noch das Recht, die alle einmal zu befragen und zu fragen, wie sind sie denn zu diesem Urteil gekommen und sie potenziell zu überzeugen davon, das zu ändern. Und wenn du mehr als die Hälfte davon überzeugst, dann geht die Gerichtsverhandlung weiter. Mhm. Und das ist so eine, spielt sich ein bisschen ab wie so eine Mini-Cross-Examination, nur halt ne, kürzer und mit mehr Charakteren und die musst du dann gegeneinander ins Gefecht führen, weil deren Aussagen sich teilweise widersprechen und dann sagst du, hey, sie sagen das, aber sie sagen das, das passt ja irgendwie nicht zusammen und dann können die beide sich so ein bisschen miteinander streiten und du kriegst dadurch neue Informationen teilweise oder kannst halt deren Meinung ändern. Mhm. Und das ist auch super befriedigend, wenn das dann richtig funktioniert. Und dann hast du eben diese ganzen vergangenen Neuerungen und Komfortfunktionen, die 3D-Spiele vorher schon etabliert haben. Und das macht dann auch Spaß, dass du halt die Gegenstände drehen kannst und dann drehst du ein Messer und dann ist da ein Blutfleck auf der anderen Seite, den du vorher nicht gesehen hast. Und dann ist das ein neuer Beweis, den du jetzt einführen kannst. Und das macht richtig Spaß. Aber wo es halt wieder am meisten funktioniert für mich und was wieder total also wo ich zum Schluss auch wirklich, wirklich emotional investiert war, ist bei den Charakteren.
Schön.
Weil sie auch so schöne Sachen machen, wie irgendwie im ersten, zweiten Fall so die Saat säen für Sachen, die dann im letzten Fall noch mal relevant werden. Und dann Charaktere auch zum Beispiel zurückbringen. Und es gibt so einen Charakter, die mag ich total gern, die ist erst so total verschlossen und muss dann lernen, sich zu öffnen dir gegenüber. Was bei mir mega funktioniert hat. Ich mag Susato total gern, was deine Assistentin ist diesmal, die so ein bisschen Mayas Rolle aus dem Vorgänger übernimmt. Ich mag aber auch Ryunosuke selbst, der Hauptcharakter, der halt hier so ein überforderter Student ist, der eigentlich ja gar kein Anwalt ist und dann erst Anwalt wird, mehr oder weniger zwangsweise, durch die Ereignisse in den ersten Fällen. Und auch den neuen Staatsanwalt, Van Sieks heißt der.
Of course.
Der sieht aus wie ein Vampir, der hat so einen großen Kragenumhang, den er dann aber auch theatralisch von sich wirft und immer Wein in der Hand hält. Dann hat er diesen Wein und schmeißt den nach ohne hinzugucken, nach hinten in die Flamme. So. Und teilweise nimmt er sich auch seine Weinflasche von seinem Tisch und schmeißt die in die Gallery und sagt dann auch immer, Entschuldigung, Richter, dass ich das jetzt machen musste, aber ich bin einfach so appalled von dem, was hier passiert, dass ich meinen Vino wegschmeißen musste. Und das ist hervorragend. Und die Akzente sind auch super. Also es ist ja, hat ja nur englische Texte, aber es spielt ja in London. Mhm. Es hat mega viele dieser verschiedenen Londoner Akzente, wo dann Charaktere gibt, die sagen nicht was, sondern immer, also what, sondern immer nur what, also W-O-T steht dann da. Und statt he steht nur i mit so einem Apostroph. Ja, und dann kannst du das halt auch in der entsprechenden Stimme lesen. Das macht großen Spaß, das passt super ins Szenario rein. Und sie haben auch schöne Kniffe gemacht, um zum Beispiel darzustellen, wenn Charaktere sich in Japanisch unterhalten, weil in der erste Fall spielt noch in Japan, da reden sie sich dann noch mit San und so an zum Beispiel. Und wenn du dann in London bist, ist es Mr. und Miss. Mhm. Finde ich ganz schön. Also die Übersetzung wirkt super gut und super schön lokalisiert und hat einen schönen Flair. Und am Ende war ich richtig, richtig dabei. Wie gesagt. Also dieser letzte Fall ist einer meiner Lieblings-Ace-Attorney-Fälle insgesamt. Auch wenn der auch seine Momente hat, wo ich dachte, okay, jetzt könnte man wieder ein bisschen schneller vorankommen. Aber wie es endete, mochte ich total. Und es ist so viel mehr als jedes andere Ace-Attorney zuvor von denen, die ich gespielt habe. Und ich habe ja alle gespielt, bis auf Spirit. Und jetzt halt den zweiten Great Ace Attorney, ein Setup für ein Sequel.
Interesting.
Weil zwar wird die Story aufgelöst und auch aufgelöst auf eine Art, wo du es erstmal ruhen lassen kannst, aber es gibt einen sehr eindeutigen Storyfaden, bei dem sie sagen, ja, okay, das ist jetzt noch nicht gelöst. Da müssen wir erstmal noch drauf warten, auf das, was da noch kommt. Und der zweite Great Ace Attorney heißt ja Resolve, was ja in mehrere Richtungen gedeutet werden kann. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, in welche, was da noch so kommt.
Du hast es auf der PlayStation gespielt, oder?
Genau, auf der PlayStation.
Wie war das denn? Ich kenne ja Ace Attorney nur zunächst als DS-Spiel.
Ja.
Und dann auf der Switch habe ich ein bisschen reingeguckt, aber nie so viel, wie ich dann noch wollte. Du hast es jetzt dann am Fernseher, schätze ich mal, gespielt. Wie war das denn?
Also, ich mag es total, das auf dem großen Fernseher zu spielen, weil es ein sehr hübsches Spiel ist. Mhm. Es ist wahnsinnig schön designt, die Charakterdesigns sind hervorragend, die Designs der Hintergründe sind super hübsch, die Konvertierung in HD hat auch super funktioniert, dass alles sehr sauber aussieht. Und auch zum Beispiel die Charakter, also wenn du zum Beispiel den Gegenstand untersuchst, dann werden nicht 3D-Modelle, sondern 2D-Artworks angezeigt von den Charakteren. Okay. Und die sehen dann auch super toll aus. Aber auch die Animationen haben super viel Persönlichkeit, wie immer eigentlich in der Ace Attorney-Serie. Und das ist schon toll, das auf dem großen Fernseher zu sehen. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich zwischendrin so dachte, wenn ich spät abends spiele, ich würde gerne ins Bett gehen und dann da aber noch ein bisschen weiterspielen. Ja, und da wäre dann eine Handheld-Version schon sehr praktisch. Mhm. Deswegen ist vielleicht die Switch-Version genau dafür ganz gut, weil du beides machen kannst. Aber ich habe es jetzt nicht irgendwie bereut oder so. Also es spielt sich auch auf einer Konsole richtig gut. Ja, also ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Ich freue mich sehr, dass wir das endlich bekommen haben. Es ist auch sehr schön, in den Credits mal wieder directed by Shu Takumi zu lesen. Was ja, ne, der hat ja, also die letzten Spiele in der offiziellen großen Reihe sind ja Dual Destinies und Spirit of Justice. Die sind ja nicht mehr von ihm. Er hat ja dann Great Ace Attorney gemacht. Und ich bin so, so gespannt, was er als nächstes macht, weil ich weiß es wirklich gar nicht. Ja, er hat irgendwie 2020 in dem iOS- und Android-Spiel Monster Hunter, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung, es hat so einen extra Namen. Quest geschrieben.
Weird.
Für so ein Monster Hunter Mobile-Spiel.
Das klingt so, als ob er literally da saß und dachte, ey, ich hab ne, Hab nichts zu tun, Freunde.
Ich weiß halt nicht, wie Capcom ihn einsetzen, aber man könnte natürlich ein neues Ace Attorney machen, könnte es ein drittes Great Ace Attorney, man könnte es nochmal eine andere Franchise
geben. Ich bin mir aber auch sicher, dass daran gerade gearbeitet wird, sonst würde dieser
Also ich
Für mich ergibt dieser ausgehen. Release sonst nicht so viel Sinn von Great Ace Attorney. Warum machst du das, wenn du nicht diese Franchise weiter befüttern möchtest?
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es kommt auch ein nächstes großes Ace Attorney auf uns zu. Ich hoffe, dass wir davor noch die zweite Trilogie bekommen.
Wollte gerade sagen, Sekunde, was meinst du? Meinst du mit großes Great Ace Attorney oder meinst du das nächste?
Den quasi siebten Teil,
okay.
Würde ich vermuten, wäre das nächste. Wobei ja hier auch die Entwicklungsgeschichte ist, dass Shuta Kumi, er wollte ein Sherlock-Holmes-Spiel machen.
Ja.
Und er hatte eine Idee schon seit Ewigkeiten für ein Spiel, wo du die Deduktion eines Detektivs korrigierst, was du ja hier machst mit Sherlock Holmes. Und das beides hatte er dann mit Ace Attorney verbunden und dachte erst, das würde Capcom nicht wollen, aber Capcom hat dann gesagt, ja, mach doch.
Ja.
Und dann hat er es halt gemacht. Das war nach Professor Layton versus Ace Attorney.
Okay.
Und das finde ich halt schon cool. Also der Gedanke war nicht sofort von ihm, ich mache jetzt ein Ace Attorney Spiel, sondern ich will eigentlich was anderes machen, aber es passt gut zu Ace Attorney und dann macht man halt so ein Spin-off. Deswegen frage ich mich auch, ob vielleicht er was macht, was gar nicht Ace Attorney ist, sondern was ganz Neues.
Ja.
Weil dann könnten wir auch sowas bekommen wie Ghost Trick. Nicht im Sinne von Ghost Trick 2 oder so, was Trick. Auch amazing wäre. Aber ich meine noch mal
Switch-Version von Ghost Trick wäre ich glücklich
drauf. Noch mal dieses Kaliber von Spiel.
Ja, das wäre aufregend. Das wäre richtig aufregend.
Das wäre wirklich aufregend.
Ich habe ja immer auch also Ace Attorney Replay steht bei mir seit Jahren auf der Liste. Ich habe ja die ersten beiden Teile gespielt und dann zu bald danach dann auch den dritten direkt angeworfen auf dem DS. Und da ging mir dann ein bisschen die Puste aus, weil es dann zu ähnlich war.
Ace Attorney Fatigue.
Ja,
ist etwas, das existiert.
Genau. Und seitdem will ich da halt nochmal neu starten. Und ich spiele ja immer, oder lese oder spiele, wie man sagen möchte, immer im Hintergrund irgendein Visual Novel. Passiert bei mir eigentlich fast immer. Ich habe ja vor einigen Wochen erst Haus in Fata Morgana beendet. Und habe jetzt vor einiger Zeit erstmal The Silver Case 25th Ward gestartet, das Sequel zu The Silver Case, weil das ebenfalls auf der Liste stand. Aber mein Plan aktuell ist, dass ich danach dann endlich mit Ace Attorney beginne. Mal gucken, wie das klappt. Es gibt nämlich auch noch irgendwie 3 Fata Morgana-Spiele in diesem Paket, das ich habe, dass sie alle auf der Switch enthalten sind, die ein bisschen kleiner sind als das eine. Mal gucken. Aber eigentlich will ich am ehesten, glaube ich, dann endlich Ace Attorney mal durchstarten.
Ich habe ja bei Ace Attorney auch noch was nachzuholen. Ich habe ja es gibt ja 2 Investigations-Spiele, wovon nur eins offiziell ins Englische übersetzt wurde. Von dem anderen existiert eine Fan-Translation. Mhm. Beide habe ich noch nicht gespielt. Und Spirit of Justice habe ich halt angefangen, da bin ich mittendrin quasi, also wirklich mittendrin, und mochte das auch, aber das habe ich auf dem Tablet gespielt und da gab es dann auch Savegame-Probleme, weshalb ich jetzt einen Fall quasi nochmal von vorne anfangen muss. Ich habe mir jetzt auf dem Handy runtergeladen, weil ich das endlich mal weil ich habe ja ein neues Handy, ist ein bisschen größer, da sieht das auch schön aus. Da will ich das dann mal nachholen und das will ich auch so nebenher so ein bisschen machen. Aber natürlich ist dann auch so die Frage, okay, wie viel Ace Attorney auf einmal, weil ich spiele ja dann noch mit Mats Trials.
Und du wirst ja wahrscheinlich auch in Grade 2 irgendwann mal reingucken wollen.
Genau, wobei da mag ich jetzt ganz gerne eine Pause zu haben. Ja. Da kann ich jetzt erstmal was anderes dazwischen spielen.
Ja.
Aber es gibt viel Ace Attorney. Es sind insgesamt 10 Spiele.
Krass, ja.
Glaubt man gar nicht so.
Ja.
Shuta Kumi, Dino Crisis. Let's go.
Ist das, hat er was mit Dino Crisis zu tun? Ist das der Dino Crisis?
Dino Crisis 2 ist er Director gewesen. Deswegen. Okay, damit.
Deswegen hat er nicht keine Zeit für Great Ace für Ace Attorney.
Oh, imagine so.
Nee, mach ich
nicht. Stell dir mal vor, AI Engine Dino Crisis, aber wirklich als Actionspiel.
Ja. Ja, das will ich mir nicht vorstellen, weil es mich noch unglücklich machen kann.
Ja, aber ich würde es Capcom irgendwie zutrauen.
Irgendwie schon, aber irgendwie machen sie es nicht.
Oder eine Ace Attorney und Fata Morgana einfach als Koop wie mit Professor Layton. Das wird so ein übelst.
Oh, das wäre eine Gerichtsverhandlung, Alter. Da wäre Phoenix Wright nicht bereit für.
Nee,
der Charakter, meine ich.
Da müssten sie neue Charaktere
finden. Ich erinnere mich bei Phoenix Wright so immer am konkretesten an dieses überraschte Glubschen, das er manchmal hat. Das wäre das 80 Stunden lang und am Ende weint
Schwitzen,
er.
Dieses Schwitzen.
Ja, exakt. Und dann geht er in der Ecke, weint, bricht zusammen, das Spiel ist vorbei.
Oh mein Gott. Gut, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/schuckt und steady.de/schuckt. Würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10, wie gesagt, Feedback-SupporterInnen und dann könnt ihr uns Feedback-Fragen stellen. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Apu, Chipza, Christian Hühndorf, Crushhead82, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Ejenias, Elon Musk, Fure96, Geribor, Gunnar Hildebrand, Hauke Brav, Higa Diga, Jan Lippert, Lennart Struck, Marc Lammers, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Mutkip, Numimon digitiert zu Oliver Zirfers, Pukespidey aka der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Rülux, Simon Dobichai, So the Lali Lule Lo have finally made their move. The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Keim, Zombie und die Schlussstange. Vielen Dank an der Podcast-Produzentin.
Vielen, vielen Dank.
Endlich benutzt Elon Musk mal sein Geld für was Sinnvolles.
Wirklich, das ist ein so gut investierte, ich weiß nicht genau, wie viel er gibt, aber Dankeschön. Endlich.
Und ich endlich habe Angst vor den Lali Lule Lo.
Ich
und
nicht.
Ich sage einfach gerne Lali Lule Lo.
Lali Lule Lo.
Das ist einfach, macht einfach Spaß. Das ist insane,
dass man es einfach sagt, so heißen die. Das sind die Lali Lule Lo natürlich.
Ja. Hä? Ist doch so. So gut, ist doch hervorragend. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Herr Kojima, das ist Nonsens. Lali Lule Lo.
Vielen Dank, dass ihr uns zuseht oder hört. Und wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Wie gesagt, Goti-Videos dauern noch ein bisschen, aber nicht mehr allzu lange. Kommt also auf euch zu in den nächsten Wochen. Und da freuen wir uns schon drauf. Und wir hoffen, ihr freut euch da auch schon drauf. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.